Max, wir müssen reden.
Ah, authentisch mit Bier
Wann ist
mal
es denn
wieder.
soweit?
Ja, kann jetzt jederzeit losgehen.
Echt?
Ja.
Also ist schon unterwegs die Apple Watch oder was?
Ach so, ja, nee, die ist angekommen schon. Die ist
Ach
schon angekommen.
so, die
Ja,
ist schon
die
angekommen.
ist schon
Oh
angekommen.
Gott, ja, ich.
Ja, nee, die liegt hier da. Die ist, ja klar. Ich habe auch eine Manduka für die Watch schon gekauft
Was
und
dachtest
so.
du denn jetzt? Dachtest du was anderes oder?
Na, ich dachte meine zweite Bebop. Nein, Quatsch. Ich dachte natürlich, du meinst das Baby.
Ach so, das Baby, stimmt, ja, da gibt es auch noch das. Ja, ich hatte das gar nicht, ich habe die Keynote gar nicht gesehen zum Baby.
Die Keynote, ja,
Und
das ist, das muss man auch mal gucken, ob das alles so pünktlich wird. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist, jetzt fangen wir mit an mit diesen Klischeesachen. Es ist auch eine typische 1.0.
okay.
Also ich weiß nicht, ob ich es auch nochmal kaufen würde, wenn ich jetzt. Also das
Jetzt
ist,
warte doch erstmal, bis du erstmal getestet
bis es
hast.
delivered ist.
Genau. Wann ist denn Shipping Day?
Also der errechnete Geburtstermin ist der 3.6.
Also praktisch gleich in wenigen Minuten.
Und jetzt ist das aber so, das ist wie bei Apple, auch da wird manchmal das Shipping Date nicht hundertprozentig eingehalten.
Okay.
Das heißt, es kann, eine Ärztin meinte, es ist so, man kann davon ausgehen, so 2 Wochen vorher bis 3 Wochen nachher. Also gerade bei Erstgebärenden ist das wohl so, die kommen tendenziell ein bisschen später eher. Und wobei bei Diana ist ja schon in einem Risikoalter sozusagen. Und da sagen sie dann aber auch relativ schnell, naja, jetzt auch nicht zu lange warten, sondern dann wird im Zweifelsfall die Geburt eingeleitet.
Okay.
Also das ist allerdings, das wäre noch einige Wochen hin. Also das ist bisher ist noch alles ganz im grünen Bereich sozusagen. Dem Kind geht es ganz hervorragend da drinnen, scheint es so. Diana muss jetzt auch regelmäßig zum No-Stress-Test. Also da wird geguckt, ob es dem Kind da drinnen auch gut geht, weil das ist wohl so, dass eben auch wieder Risikogruppe wegen keine 25 mehr. Dass die Plazenta dann in den letzten Wochen zu schwach wird sozusagen, um das Kind vernünftig zu versorgen. Und wenn das der Fall ist, dann muss es natürlich ganz schnell rausgeholt werden und sowas.
Okay,
Also
okay.
es ist sehr, sehr merkwürdig alles. Also es ist, ich weiß, es ist der natürlichste Prozess der Welt, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an.
Bist du aufgeregt?
Ja, ich bin aufgeregt, ich bin auch so ein bisschen ängstlich. Ich denke mir auch jeden Abend so, bitte nicht heute Nacht.
Okay, ja.
Also irgendwann, das ist halt das Krass. Also ich meine, es ist natürlich für Diana alles wesentlich krasser als für mich, aber auch für mich wird schon aufregend genug sein. Es ist halt, es kann, irgendwann wird es halt losgehen. Und dann hast du im Wesentlichen, ja, so lange wie es halt dauert, 12 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden, kein Schlaf mehr, keine Ruhe mehr, kein nichts mehr. Wobei das auch alles wohl gar nicht, also gar nicht so schlimm ist. Und Diana mache ich mir auch da relativ wenig Sorgen, weil zum Beispiel wir haben ja hier so eine Doula. Das ist, also Doula, das ist so ein, ist hier so ein bisschen Hipster, hip. Das ist also, nee, gar nicht. Das ist also quasi eine nicht-medizinische Fachperson, die man sich dazu bucht, die einfach schon viele Geburten erlebt hat und sich mehr um die praktischen Sachen
Also
einer Geburt
Hebamme,
kümmert.
würde
Nee,
man
ist
sagen,
keine
oder?
Hebamme, ist keine Hebamme. Hebamme ist medizinisch. Das ist ja
Ah,
richtig.
okay.
Also eine Hebamme, die kann so ein Kind auch rausholen und sowas. Hier die Doula, die kann natürlich, also bald irgendwas schief geht, kann die nichts mehr machen, sondern kann höchstens sagen, hey, jetzt müssen wir dringend ins Krankenhaus. Aber sie kann halt diesen Moment ganz gut einschätzen, falls man im Zweifelsfall dahin muss. Sie kann, in der Vorbereitung hat sie mit Jana Übungen gemacht, wie man die Geburt einleitet, wie man durch die Wehen geht und sowas. Das wird sie dann auch machen, wenn es dann soweit ist. Und die meinte, dass es wichtig ist, dass wir Diana immer füttern die ganze Zeit über. Und daran ist Diana ganz gut. Zwischen den Wehen, also es ist wohl so, man hat der ganze Geburtsprozess dauert ziemlich lange. Man hat halt in der Zwischenzeit immer die berühmten Wehen, aber dazwischen hat man halt immer auch wieder Ruhe, gerade am Anfang durchaus längere Zeit. Und es ist wohl sehr wichtig, dass man in dieser Zeit nach Möglichkeit Energie schont und schöpft und es gibt wohl viele Frauen, die dann relativ am Anfang schon in Stress geraten und dann ist natürlich alles vorbei, weil dann bist du innerhalb von 3, 4 Stunden K.O. kannst einfach nicht mehr. Und darum haben wir jetzt einfach, also darum kriegt man halt so Tipps, wie man dann halt so energiereiche Nahrung zuführt. Und da ist Diana zum Glück ganz gut drin, auch spontan zwischendurch einfach mal für 20 Minuten einschläft oder sowas. Einfach um Energie zu sparen, weil es halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist. Ja. Aber ja, und am Ende, und das ist halt das Lustige, es ist so eine Kombination aus, es könnte das Anstrengendste sein, was wir in unserem Leben jemals gemacht haben, aber wir wissen trotzdem, dass es am Ende gut sein wird, weil also wir ja glücklicherweise in einer Welt leben, in der sowas eben nicht mehr tödlich ist, also beziehungsweise wir eben privilegiert genug sind auf diesem Planeten, dass das für uns gilt. Und es ist, du hast auf der einen Seite halt diesen heulenden Respekt vor dieser tierischen Anstrengung davor, aber du weißt auch, wir werden das schaffen. Am Ende wird da ein Baby bei rauskommen.
Und ja.
Das ist echt merkwürdig.
Das ist krass, ja. Also ich kann das echt überhaupt nicht, ich kann mich da echt überhaupt nicht reinversetzen. Das ist irgendwie so echt total fernab irgendwie, obwohl es eigentlich ja so natürlich ist, wie du sagst, ne, irgendwie, ne, so ein eigentlich ja fast vorgesehener Part im Leben eines Menschen. Ja.
Wir haben den alle hinter uns gebracht.
Genau, also aus der anderen Perspektive. Ne?
Genau, aus der anderen Perspektive.
Aber ich sag mal so, ne, man hat uns ja auch nicht gefragt.
Das stimmt. Ja, das ist es sind echt viele, also ich bin nach wie vor das ist merkwürdig. Also so dieses, ich hatte irgendwann diesen Moment, there is a person inside of my wife. Also weißt du, das hatte halt so diesen Alien-Moment. Und das ist auch jetzt, also jetzt merkst du da, jetzt ist da dieses Kind und das bewegt sich halt auch da drin. Und du kannst das hier der Mann von unserer Doula, der hat erzählt, dass sie bei einem Kind sogar geschafft haben, das Bein dann zu fassen unter der Haut quasi.
Weißt
du, Bein, also du siehst das deutlich. Also du siehst auch, wenn man so über den Bauch streicht, du merkst, wo das Kind liegt und sowas. Also das ist, du siehst Schluck auf, du siehst, wenn es boxt oder sowas und so. Also es ist wirklich so richtig. Also es ist halt alles total nah eigentlich. Und da ist halt dieses Kind, was uns auf der einen Seite jetzt schon seit mehreren Monaten total nah ist, aber was wir trotzdem noch nie gesehen haben. Und das ist eine total merkwürdige Kombination. Ich habe auch so mit meinen Eltern darüber gesprochen. Also die wussten ja wirklich bei der Geburt, was sie da erwartet. Und also welches Geschlecht ich haben werde und sowas. Und dass das so dieses, du wartest da drauf, eine Person zu treffen, mit der du die nächsten 20 Jahre verbringen wirst. Und du hast sie bis wenige Sekunden, also hast sie bis es losgeht, noch nie gesehen. Das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und dann das nächste Ding ist halt, dass es natürlich so im Bauch, also die Anna ist jetzt wirklich kugelrund langsam. Das ist, viel mehr kommt ja auch nicht mehr. Dass es auf der einen Seite schon so groß da drin ist, auf der anderen Seite, sobald es dann raus ist, ist es das kleinste denkbare Kind überhaupt. Das ist sowas, was ich auch jetzt gerade nicht so, weißt du, ich habe dann immer schon das Gefühl, ja, der ist jetzt schon langsam groß. Wahrscheinlich kann er direkt sprechen, wenn der rauskommt. Und das ist also
man muss immer irgendwann so mit 16 sollte man auf jeden Fall geboren haben, sonst
das,
wird das Kind auch echt in der Schule gehänselt.
Ja, das ist und ist mir halt jetzt, wenn man sich dann anfängt, mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie sehr Geburt auch so Zeitgeist ist und auch so eine kulturelle, also sehr stark kulturell geprägt und wie sehr das, also beim, also als ich geboren worden bin, da war, also mein Vater, der war nicht mal im Krankenhaus, als ich zur Welt gekommen bin. Der ist dann irgendwann angerufen worden, so, jetzt ist er da. Und mein Vater meint immer, dass normalerweise nicht mal das Geschlecht ansagen am Telefon, weil die Wahrscheinlichkeit wohl dadurch damals zu hoch wurde, dass die Väter dann plötzlich nicht mehr im Krankenhaus erschienen sind, wenn es ein Mädchen war. Und also so viel zum Thema Geschlechtergleichberechtigung und sowas.
Und dann hat er sich nochmal ein Bierchen bestellt und hat auf dich angestoßen. So.
Das war ja relativ üblich, dass man sozusagen, während die Frau gebar, hat sich der Mann besoffen mit seinen Kumpels und ist dann halt besoffen zum Kind angekommen.
Genau, schön erstmal mit der Fahne ins Gesicht gerülpst.
Genau. Und jetzt ist das halt so, jetzt ist es total unvorstellbar, dass ich da nicht.
Willkommen in meiner Welt.
Dass ich da nicht dabei bin. Oh Gott. Ich habe da halt auch, also klar, meine Aufgabe wäre ersetzbar und Dianas Aufgabe ist wichtiger, aber ich habe durchaus auch meine Rolle in dem ganzen Spielchen. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist halt, wie sehr das alles, dieser ganze Geburtsprozess, quasi zu so einer Krankheit gemacht worden ist. Also da wurden die Frauen genommen und die wurden ins Krankenhaus gebracht und es war wichtig, dass die ins Krankenhaus gebracht worden sind. Und dann bist du quasi ans Bett gefesselt, so als ob du einen Herzinfarkt hast und dann irgendwie anstatt Herzinfarkt hast am Ende ein Baby. Herzlichen Glückwunsch. Und das finde ich halt auch, das ist schon sehr merkwürdig, das mitzuerleben. Und das ist halt so, das ist halt doch der natürlichste Prozess der Welt ist. Und das kann sehr, sehr viel bei schief gehen. Also insofern ein Krankenhaus in der Nähe zu haben, ist definitiv nicht verkehrt. Aber so, als wir angefangen haben, also so vor einem halben Jahr oder sowas, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, Hausgeburt kommt für mich niemals in Frage. Und mittlerweile muss ich sagen, so, warum eigentlich nicht? Also es ist, weil es ist halt, wenn es gut geht, ist es ein sehr einfacher Prozess, oder nicht ein sehr einfacher Prozess, aber ein Prozess, in dem du keine großartigen medizinische Hilfe brauchst. Und wenn was schief geht, hast du im Allgemeinen, also es gibt nur sehr, sehr wenige Fälle, in denen du tatsächlich so sofort irgendwie Hilfe brauchst, sondern meistens, wenn du ein bisschen trainiertes Personal dabei hast, die auch so die erste Hilfe-Sachen dabei haben, dann kannst du die Frau problemlos noch ins Krankenhaus bringen. Und das wird Kind und Mutter am Ende trotzdem gut gehen. Also das ist
das ist ja auch Hollywood. Also das hat ja mal irgendwie, glaube ich, Leitmedium hat da auch mal in so einem Podcast drüber geredet. Also das halt ja im Hollywood sind ja alle Geburten, da schreien die Frauen, solche Schmerzen, und so sind immer kurz am Krepieren, so wenn sie irgendwie gebären. Und das ist, glaube ich, das ist halt einfach irgendwie in 90% aller Geburten ist das halt einfach überhaupt nicht
der Fall. Also schmerzhaft ist der Prozess wohl tatsächlich in fast jedem Fall, aber was uns auch gesagt wurde, so dieses, was man in Hollywood-Filmen gerne hat, so dieses, man liegt, die Frau liegt da und brüllt dir, das habe ich alles nur dir zu verdanken, weißt du, so diese Wut und sowas, und das meint, also so und dieses Brüllen und sowas, und da meinte die eine Ärztin, sie meinte irgendwie, sie hat 300 Geburten in ihrem Leben betreut, das hat sie nie erlebt, sowas auch, was noch auf die Richtung geht. Was auch lustig ist zum Beispiel, was man auch aus Hollywood kennt, die Frauen liegen in Hollywood-Filmen immer auf dem Rücken. Und das ist wohl die so ziemlich dümmste Position, in die du dich zur Geburt begeben kannst. Weil halt Geburt ist im Wesentlichen, ein Kind muss nach unten fallen. Und Gravitation ist in dem Fall dein Freund. Das heißt, du solltest dich in eine Position, also im Stehen zu gebären, ist durchaus, ist nicht durchaus normal, sondern ist ziemlich schlau. Im Knien auf allen Vieren ist eine natürliche Haltung. Auf dem Rücken liegen, also wirklich flach auf dem Rücken liegen, ist so ziemlich das Dümmste, was du machen kannst. Ein bisschen anwinkeln geht noch. Aber das ist wohl was auch, wo dich, obwohl es eine sehr schlechte Haltung ist, trotzdem viele Ärzte quasi zu hinzwingen. Also wo du gesagt wirst, jetzt legen sie sich mal auf den Rücken oder sowas. Und wo man sich dann auch ein bisschen im Zweifelsfall wehren gegen muss. Wobei wir sind jetzt, also Kranken, also so Geburt ist schon so ein bisschen auch so ein Battlefield. Das ist schon merkwürdig.
Ja, klar. Ich glaube, das ist, also Kinder generell, also das ist ja, was ich immer so mitkriege, ist halt so von so Eltern, wie die sich immer betteln darum, irgendwie, also da will ja auch jeder Elternteil will den anderen Elternteil erziehen, wie richtige Erziehung funktioniert. So. Und was jetzt gut ist fürs Kind und nicht und so, da gibt's ja halt echt so unglaublich umkämpfte gesellschaftliche Vorstellung. Ich meine, wenn man sich so überlegt, irgendwie vor irgendwie 100 Jahren sowas, da waren halt so Kinder, ja, die hat man halt gehabt, so, die sind dann halt irgendwie aufgewachsen, ne? Die sind ja irgendwie von alleine gewachsen, da ist ja irgendwas irgendwie. Und diese ganze Idee von Erziehung und so weiter und so fort, und wie viel Effort da reingesteckt wird, das ist ja auch so eine relativ moderne Erfindung. Und jetzt ist das halt so ein mega ideologisch umkämpftes Gebiet auch irgendwie. Das ist schon... Boah.
Ja, das ist auch gerade hier, also es ist wohl hier nochmal...
Kann ich mir vorstellen, San Francisco ist, glaube ich, nochmal krasser, ja.
Also hier ist, also gerade in Amerika ist es ja total, also hier bringst du, hier dürfen deine Kinder ja alleine quasi gar nicht wohin. Die setzt du immer ins Auto und fährst die irgendwo hin. Und jetzt gab es hier irgendwo in der Bay Area, ist jetzt ein Kind, also es sind zwei Kinder, sind Geschwister, schon das zweite Mal von der Polizei aufgegriffen worden, so nach dem Motto. Also die sind halt von der Schule nach Hause gekommen, gab überhaupt keine Probleme, wirklich gar keine. Und dann haben die die Polizei die nach Hause gebracht. Das zweite Mal dann sogar noch irgendwie albern festgehalten. Und quasi dann eine Anzeige gegen die Eltern gestellt, wie sie denn auf die Idee kommen, ihre Kinder alleine. Und also das ist hier schon tatsächlich ein bisschen.
Wenn sie wie lange unterwegs waren alleine? Was?
Dass sie alleine unterwegs sind. Also es spielt keine Rolle, wie lange, sondern dass sie halt alleine unterwegs sind. Also, dass dein Kind alleine von der Schule nach Hause geht oder zur Schule geht, das ist hier halt einfach nicht so, sondern du setzt das ins Auto oder du setzt das in den Schulbus und dann und da bist du dabei, wenn das in den Schulbus einsteigt und dann fährst du das nach Hause. Und auch so dieses, Diana hat das jetzt gerade rausgesucht von irgendeiner Amerikanerin, die in Berlin wohnt und die ja, also was ja in Berlin relativ, also ich weiß nicht, ob es so üblich ist, aber was ich ein paar Mal gesehen habe, ist halt, sind so irgendwie Cafés, die in der Nähe von Spielplätzen sind, so dass die Eltern im Café sitzen können und dann die Kinder sich gegenseitig da auf dem Spielplatz die Köpfe einschlagen. Das ist hier wohl auch weitgehend unvorstellbar. Also wenn man hier sieht man auch auf Spielplätzen, das ist dann halt immer so dieses, dass das Kind geht am Gerüst hoch und das Elternteil steht unten drunter, also gerne auch der Vater dann, steht dann unten drunter und hält die Arme auf, falls das Kind da von diesem Gerüst jetzt runterfällt. Und das ist hier schon, also so dieses einfach mal daneben sitzen und dem Kind zugucken, das scheint ja relativ unüblich zu sein. Ist ja natürlich auch dadurch wieder ganz schön, dass die Eltern dann halt mit ihren Kindern spielen in den Fällen. Also das sieht man hier tatsächlich ein bisschen ausgeprägter.
Aber wie sollen denn diese Kinder jemals eigenständig im Irak kämpfen?
Tja, ja, das ist halt hier so, also dieses eigener Bereich, den man selber sich, also da gibt's ja irgendwelche, ich weiß nicht, muss man natürlich auch mal gucken, wie fern die gebiased sind, aber gab's in letzter Zeit hier öfters mal so Grafiken sozusagen, mein Opa, der ist noch ganz selbstverständlich 4 Meilen in den nächsten Ort gegangen zum Einkaufen und dann die Vater der Generation, die durfte nur noch, und jetzt unsere Kinder, die dürfen nicht mal mehr bis zum Ende der Straße runter, halt immer nur noch in Sichtweite und so. Aber das ist, ja, das ist schon merkwürdig.
Aber, ja, krass.
Aber bisher ist es alles noch graue Theorie. Mal gucken. Kann ich dann ja nachher berichten, wenn es ernst wird.
Ja, klar. Naja. Ja, hier im Chat wird gerade erstens gesagt, dass wir knistern. So.
Oh nein.
Aber ja, knistern wir halt. Kann man nichts mehr machen. Aber ob jetzt die gesamte Familie denn eine Green Card kriegt, wenn das Kind da ist?
Nein. Das ist kein Automatismus. Also
das Kind ist aber auf jeden Fall amerikanischer Staatsbürger.
Das Kind ist amerikanischer Staatsbürger. Und wir haben damit bis das Kind 18 ist, werden wir quasi geduldet im Zweifelsfall. Also wir werden nicht aus dem Land rausgeschmissen. Aber du hast damit zum Beispiel nicht automatisch eine Arbeitserlaubnis.
Okay.
Also das ist
Du kannst auf jeden Fall bis 18 dann halt immer einreisen,
wenn das Kind 18 ist. Ich kann auch einfach hier bleiben, bis ich 18 bin. Bis das Kind 18 ist. Also ich bin dann kein legaler Einwanderer quasi.
Okay. Und wird es dir dann vielleicht einfacher gemacht, irgendwie dann eine Arbeitserlaubnis zu bekommen oder zu länger zu bleiben oder Staatsbürger zu werden oder was weiß ich?
Das weiß ich noch nicht. Also der Green Card-Prozess, also wir sind im Green Card-Prozess drinne, der ist komplett losgelöst der hat gar nichts mit dem Kind zu tun. Also das ist wirklich, das ist was, da wird sich Facebook mal wieder drum kümmern und so, und Anwälte werden bezahlt und ich muss nachweisen, dass kein Mensch neben mir auf der Welt diesen Job machen kann,
da
den ich mache und
wieder.
So.
Facebook ist wichtiger als Kinder.
Ja. ja, für Green Cards auf jeden Fall. Und das ist ja, aber das ist eine komplett andere Baustelle, die hat nichts miteinander zu tun. Das wird, ja, also das ist ja auch, ansonsten muss man ja auch sagen, es gibt ja gibt ja wohl wirklich diesen Tourismus, dass man halt mit einem Schiff, also dass hochschwangere Frauen auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen so knapp in amerikanisches Territorium gefahren werden. Und da dann halt das Kind zur Welt kommt und damit sind die Kinder Amerikaner und das funktioniert wohl auch. Und dass sie sich damit, dass jetzt konservative Kräfte oder dass sie den Müttern da nicht auch gleich noch eine Arbeitserlaubnis mit hinterhergeben wollen, ist ja auch irgendwie also vielleicht nicht nachvollziehbar, aber weißt schon, also das ist, das, ja, das, das wäre ein ziemliches Loophole, so, in dieser ganzen Regelung dann. Und, aber es ist ja, es ist lustig, wie einfach es ist, Amerikaner zu werden. Muss einfach nur hier geboren sein.
Ja, es ist total einfach.
Naja, also.
Das auch einfach nochmal nachholen, das ist ja auch kein Ding.
Ja, aber dann, wenn du das nächste Mal geboren wirst, einfach in Amerika. Ja, aber es ist halt, wie unterschiedlich da die Einstellungen halt sind. In Deutschland, also den deutschen Pass wirst du ja nie los. Da kannst du ja auch in einer so und so vielten Generation im Ausland leben. Und hier ist, hier bist du dann halt, hier bist du zufälligerweise im Land geboren. Naja, okay, dann bist du halt Amerikaner.
Cool, cool.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ja, krass. Also das heißt mit anderen Worten, wahrscheinlich werden wir keinen Podcast mehr vor der Geburt schaffen.
Ziemlich sicher nicht.
Ziemlich sicher nicht. Und es sei denn, wir machen gleich morgen noch einen.
Ja, also das ist...
Dann wird das sowieso alles komplizierter, ne?
Also das wird, also das ist halt, das finde ich auch lustig. Ich habe neulich mit Björn Gaumer wieder einen Podcast gemacht und er hat sich dann auch so quasi verabschiedet. Naja, ich melde mich dann mal so in 3-4 Monaten, wenn du vielleicht wieder ansprechbar bist und sowas. Also gerade Menschen, okay, die das schon hinter sich haben, mit welcher Nonchalance sie dieses, dich sieht man ja dann die nächsten Jahre erstmal gar nicht mehr einfließen lassen. Das macht mir schon ein bisschen Angst.
Mir auch. Also ich würde das jetzt auch nicht so gut finden, wenn jetzt so 3-4 Monate jetzt.
Ja, muss ich mal gucken. Aber ich möchte erstmal nichts versprechen.
Ich sag mal so, ja, ich habe auch nichts gegen einen permanenten dritten Podcast-Gast, ja, so, sozusagen im Hintergrund.
Damit hier endlich mal wieder ein bisschen mehr Krawall ist.
Ja, ein bisschen mehr Krawall ist, ja. Also, das habe ich jetzt auch kein Problem damit. Also, ich meine, also Podcasten und nebenbei das Kind füttern oder sowas geht ja vielleicht dann auch.
Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das, wir wollen ja unser
Plan. Wir müssen gucken.
Unser Plan ist ja jetzt erstmal, der Plan ist, direkt wenn es da ist, habe ich schon im Büro angekündigt, es wird einen Zeitpunkt geben, zu dem bin ich dann plötzlich einfach weg und dann bin ich für ein paar Wochen weg erstmal. Und unsere Idee ist jetzt, dass wir dann so im September, Oktober, mal gucken, wenn sich das dann so, also Juni, Juli, August, so Anfang September, nach 3 Monaten ist das durchaus machbar. Und müssen mal gucken, ob sich das dann ob das dann funktioniert mit dem Kind, aber das funktioniert wohl im Allgemeinen ganz gut, dass wir uns einfach so ein Wohnmobil mieten und hier irgendwie mal einen Monat oder so durch Kalifornien fahren.
Okay.
Da freue ich mich sehr drauf.
Okay, also wenn das nicht zu stressig ist, aber gut.
Ah. Ja, also es ist, lustigerweise ein ehemaliger Kollege von mir hat, der ist jetzt gerade auch mit Kind in Amerika, also mit auch Neugeborenen. Und die fahren hier durch, also die sind richtig lange durch Amerika gefahren jetzt hier. Sind jetzt gerade irgendwie in Colorado oder sowas. Schaffen es aber nicht mehr hierher. Also der wollte eigentlich auch vorbeikommen. Ich glaube, die wollten von der Ostküste bis zur Westküste drüber fahren, aber haben sich wohl etwas zu viel vorgenommen. Und der meinte, das ging absolut problemlos.
Okay.
Ja, mal krass. Gucken. Ja, irgendwann muss man ja auch wieder ein Leben haben, ne?
Ja, das stimmt schon. Finde ich cool. Also ich habe das jetzt auch ja bei vielen Freunden jetzt mitbekommen, die jetzt Kinder schon haben. Und bei den manchen war es, ich sag mal so, die haben ein größeres Problem draus gemacht und bei manchen, die haben ein weniger großes Problem draus gemacht.
Ja.
Und das hält sich auch so ein bisschen immer noch so. Also es ist glaube ich, dann auch, hat auch viel damit zu tun, wie man dann so seine eigene Rolle definiert, ne? Und ich kenne dann halt so Leute, die dann halt wirklich sich total committen und ganz viel auch ganz viel Sorgen und Angst damit verbinden und halt meinen irgendwie alle mögliche Zeit da irgendwie rein zu investieren. Und es gibt Leute, die dann halt so sag ich mal so ein bisschen entspannter sehen und aber ich meine, da muss sich halt jeder so sein eigenes, seinen eigenen Style finden, denke ich mal.
Na, ich hatte neulich, ich habe mir auf deinen Rat hin, eigentlich wollte ich mir die alten Folgen anhören, aber ich habe mir eine neue This American Life Folge angehört. Und da ging es hier um so ein, ging quasi so eine Sozialhilfe hier, tatsächlich gar nicht weit weg, also ich glaube in Richmond, also hier einmal über die Bay rüber. Und der hat sich mit jemandem unterhalten, der offensichtlich aus einer eher schlechten Neighborhood kam und der halt, das war ganz lustig, weil der hat dann quasi seinem Sozialarbeiter in dem Podcast erzählt, dass er auch Vater wird und das Geburtsdatum war das gleiche wie bei uns, der 3.6.
Okay.
Und genau, dadurch hat man dann irgendwie einen ganz anderen Bezug. Und irgendwie ist mir danach klar geworden, oder während des Hörens dieses Podcasts so klar geworden, eigentlich 95% oder mehr wahrscheinlich dessen, was man braucht, der Voraussetzung, damit es unserem Kind gut geht, die waren schon bei meiner Geburt erfüllt. Also dadurch, dass ich, wo ich geboren worden bin, mit welcher Hautfarbe ich geboren bin, wer meine Eltern waren, etc. pp., war eigentlich schon klar, dass so irre viel ja gar nicht mehr schief gehen kann. Also solange du in der Lage bist, dann ein vernünftiges Einkommen hast, solange du eine vernünftige Gesundheitsversorgung hast und vernünftige Ernährung und nicht zu viel Stress, den du dann an dem Kind ableitest und halt vielleicht ein bisschen Verständnis dafür und auch die Zeit, dieses Verständnis aufzubringen, dann hat man eigentlich schon das meiste hinter sich. Also ich meine, so viel mehr kommt dann ja gar nicht mehr.
Und naja, also die Zukunft ist ja unwritten, ne? Du weißt ja, und das verändert sich ja auch ein bisschen, die Parameter, und in einer Welt, die ich dann regieren werde, relativ bald,
okay,
könnte da natürlich auch ganz andere Regeln und Systeme herrschen, die dann vielleicht genau diese Voraussetzungen, die du gerade beschrieben hast, vielleicht eher zum Nachteil machen. Das weiß ich aber noch gar nicht.
Hast dich noch nicht entschieden.
Weil ich noch gar keine Policy vorgelegt habe.
Ach so.
Aber das werde ich ja noch machen.
Ist das der Teil, der noch fehlt, ja? Ansonsten bist du eigentlich schon soweit fertig.
Also ich sag mal so, der Termin zur Machtergreifung steht.
Mhm.
Alles andere muss ich dann noch regeln. Da gibt es noch ein paar Formulare und Unterschriften. Was? Klar, der übliche Kram. Ja.
Ich sehe hier gerade, hier liegt, lustig, hier liegt eine 10-Euro-Note rum. Ich glaube, das ist eine neue 10-Euro-Note. Jedenfalls habe ich die, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist sehr lustig.
Ja, was macht man damit in den USA?
Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, dass die hier irgendwie rumliegt, weil Diana die noch aus ihrem Portemonnaie geräumt hat oder sowas. Also, okay. Was wir damit machen, ist, sie meiner Schwiegermutter mitgehen, wenn sie wieder wegfährt.
Ja, Max, was ich noch sagen wollte.
Ja.
Um jetzt mal Thema zu wechseln.
Wie bist du denn heute Morgen ins Podcast-Büro gekommen? Achso, heute Abend.
Heute Abend ins Podcast-Büro gekommen. Ich bin heute Morgen hierher gekommen und bin seitdem hier.
Mit der Bahn? Also,
achso, nee, das wollte ich jetzt gar nicht.
Achso, darauf wolltest du gar nicht überleiten, okay.
Nein. Das ist jetzt irgendwie viel zu profan. Man kann doch jetzt nicht irgendwie von der Entstehung neuen Lebens auf GDL-Streik kommen.
Weiß ich nicht.
So, das geht ja gar nicht. Nein. Das muss etwas mindestens, vielleicht nicht ganz, aber doch auch sehr sakrales sein.
Okay.
Zum Beispiel die Republika.
Oh.
Ja, das hast du nämlich ja verpasst durch deine Abstinenz.
Letztes Jahr ja auch schon.
Ach, du warst ja letztes Jahr auch schon
nicht. Letztes Jahr konnte ich ja, das war total dämlich. Was, ne? Das war total dämlich von mir im Nachhinein. Aber ja, letztes Jahr bin ich auch schon nicht dabei gewesen. Hätte ich mal machen sollen. Dieses Jahr habe ich mir das Gesinge, also die Abschlussveranstaltung, habe ich mir tatsächlich, saß ich im Bus hier und im Shuttle und morgens ins Büro und habe
mitgesungen.
Echt? Nee, mitgesungen habe ich nicht, aber war lustig. Ich habe so im Stream ein paar Leute gesehen, die ich kannte, so von der Kamera gefilmt und so. Und hab so das erste Mal auch gedacht, also gerade bei dieser Abschlussveranstaltung, die ist ja eigentlich, also ich meine, die ist ja eigentlich nur dadurch zu erklären, dass alle diese Veranstaltung gemacht haben und auch die Gäste total übernächtigt sind und einfach und die Veranstalter glücklich sind, dass sie es gut hinter sich gebracht haben, nachdem schon man sich das von draußen angucken kann. Hä? Was machen die denn da?
Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir dieses Jahr nicht gegeben. Ich stand im Hof und hatte keinen Bock.
Ah.
Oder, ja.
Ansonsten habe ich mir das von Felix Schwenzel habe ich mir angeguckt.
Ja, da war ich auch drin.
Den Vortrag und von Alexander Gerst, wo ja alle gesagt haben, dass der so super sein soll. Der auch.
Besten Alexander Gerst nochmal. Ach, der
Astro-Alex.
Astro-Alex, ja, klar.
Und was habe ich mir noch was angeguckt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich wollte mir noch von Ralf und Claudia das angucken, weil ich ein bisschen getriggert war, weil die mitten in der Nacht, das habe ich ja in meiner Timeline gelesen, plötzlich irgendwann so auf Twitter, kann mir jemand bis morgen, also ihr habt gelesen, so dass sie jetzt anfangen, ihren Vortrag vorzubereiten und irgendwie so, kann jemand bis morgen ein Friesenerz auftreiben? Wusste ich, dass das in irgendeinem Zusammenhang zu ihrem Vortrag stehen muss.
Ja, ich habe den gesehen. Ich will es aber auch nicht spoilern.
Gut. Und ja, aber das sind so die, glaube ich, die einzelnen beiden Sachen, die ich mir tatsächlich bisher angeguckt habe.
Echt okay, das ist ja noch nicht so viel. Nee. Also habe ich auch alles gesehen. Ich habe Astro Alex habe ich leider verpasst, weil ich selber einen Vortrag gehalten habe zur gleichen Zeit.
Oh. Ach, dann war das bei dir der Applaus da, der im Hintergrund kam.
Genau, das war dann, wurde natürlich, also so Astro Alex wurde total überschattet von dem Applaus, den ich dann bekommen habe. Nein. kann man sich auch online anschauen.
Ja, okay.
Das habe ich, ich wurde leider in eine Stage gebracht, verfrachtet, die nicht aufgezeichnet wurde. Hm. Aber also Audio wurde aufgezeichnet, das wird irgendwie bei den kleineren Bühnen auch aufgezeichnet. Mhm. Ich habe dann aber einfach auch selber das Video dazu besorgt und habe cool. Das dann zusammen geschnippelt und kann man jetzt auch anschauen. Im Nachhinein. Leider nicht ganz so gute Qualität wie die, sag ich mal, professionell aufgenommenen, aber ist okay, glaube ich. Also der Ton lässt zu wünschen übrig, da kann ich aber nichts für, das ist halt von denen aufgenommen.
Naja. Ja. Schade. Oder immerhin gibt's
was. Ja, immerhin gibt's was, genau. Und dann habe ich von Felix Schwenzel habe ich auch gesehen. Mhm. Und er hat das ja auch so ein bisschen irgendwie auch selber so angekündigt, das wird so ein bisschen wie 2011 der Vortrag gewesen sein.
Ja.
Und muss man schon sagen, also man hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt groß viel Neues erzählt.
Aber manche Sachen kann man ja auch jedes Jahr einfach nochmal wieder erzählen.
Ein paar ganz gute Gags auf jeden Fall drin gewesen. Ich fand das sehr gut. Ich saß da und dann rief jemand Bannerblindheit und ich so, hä? Guck ich so, auf dem Screenshot, auf der Folie von Spiegel Online hatte er halt Banner, wer das hier liest, ruft Bannerblindheit in das Banner reingeschrieben.
Genau, also er hatte einen kompletten Screenshot von Spiegel Online gemacht und hatte die Banner ersetzt durch, wer das hier sieht, ruft Bannerblindheit. Und es war erstaunlich, wie lange die Leute gebraucht haben, bis er das gesehen hat.
Ja, und da habe ich einfach mal wieder gemerkt, mein mentaler Adblocker funktioniert und war ein bisschen stolz auf mich. Ja, andere Leute müssten sich dafür Software installieren.
Ja, aber das ist halt ein schönes Bild. Man sieht, da sieht man halt, wie wenig wir die Welt so sehen, wie sie tatsächlich ist. So, wir sehen halt die Welt, wie sie uns machen.
Und genau, beziehungsweise also wir wissen, wo wir Informationen finden und wir haben ein Muster gelernt, wie diese Information gescannt wird. Und deswegen wissen wir auch, welche Bereiche wir ausblenden können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also wir sind darauf konditioniert, Dinge auszublenden.
Ja, wir sind und zu filtern, in Schubladen zu packen und zu sagen, wichtig, unwichtig, das und das und so. Und
deswegen funktionieren diese Overlay und Pop-up und Scheiß immer halt dann halt leider doch, ne? Also sie funktionieren im Sinne von, es nervt, ich gehe nie wieder auf diese Seite, und es funktioniert aber auch im Sinne von, jetzt habe ich aber tatsächlich diese Werbung gesehen, die ich eigentlich gar nicht sehen wollte, die ich als Banner halt komplett ausgeblendet hätte. Ne?
Hm.
Ja, so ist das halt. Ja, Republika. Also ich werde mal gefragt, wie war die Republika?
Ja, das wäre auch meine erste Frage gewesen. Wie war's?
Und ich sage dann immer, das kann ich jetzt auch sagen, ich bin da einfach nicht der richtige Ansprechpartner für.
Wieso?
Also weil ich halt nicht so einen allgemeinen Blick auf. Also für mich ist die Republika nicht ist keine Konferenz.
Okay, dann frage ich nochmal anders. Michi, wie war denn die Republika für dich?
Genau. Es war halt einfach ein nettes Klassentreffen. Ich stand schön auf dem Hof und ich habe mich den ganzen Tag unterhalten mit sehr netten Menschen. Die Stimmung war gut. Ich fühlte mich gut. Ich habe jeden Abend mit netten Menschen ein Bierchen getrunken, vielleicht manchmal zwei und vielleicht auch den ein oder anderen Moskau Mule dazwischen. Und das war einfach wirklich schön.
Ja.
Und die wenigen Vorträge, die ich gesehen habe, die fand ich auch gut. Und insofern, also für mich war es ein total gelungenes Klassentreffen. So, ja. Mhm. Und deswegen funktioniert das für mich. Und jetzt völlig unabhängig davon, was andere Leute erlebt haben und wie gut die Vorträge waren und so weiter und so fort. Ich kann halt gar nicht einschätzen, ob das eine gute Konferenz war. Vielleicht war es war glaube ich, für die meisten Leute. Die meisten Leute waren ganz zufrieden.
Ja.
So, also aber von der Konferenz
nicht, als Konferenz. Ist das nicht ein wesentlicher Teil einer Konferenz? Also wir leben ja heute im 21. Jahrhundert. Die meisten Konferenzen werden ja auch aufgezeichnet. Man kann sich das alles auch abends schön von der Couch aus angucken, wie ich es jetzt gerade auch tue. Und der eigentliche Teil, der üblich bleibt, den man wirklich nur hat, wenn man vor Ort ist, ist ja genau den du gerade beschrieben hast, nämlich die Leute, die man trifft, die Bierchen, die man trinkt und so weiter. Das ist doch ein ganz wesentlicher Teil einer solcher Konferenz. Ich weiß jetzt gar nicht, warum du das...
Ja, aber der ist halt wiederum nur individuell erlebbar.
Natürlich.
Ne? Und aber ist halt das so, und da kann halt für den einen total scheiße sein und für den daneben total
klar.
Super.
Aber das ist halt so.
Ja, klar.
Ist halt immer so. Ich meine, was willst du da machen?
Und in der Hinsicht fand ich das auch besser als letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich mich nicht so richtig wohlgefühlt. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie hatte ich letztes Jahr mehr so ein Entfremdungsgefühl. Und dieses Jahr hatte ich im Vorfeld so ein Entfremdungsgefühl und dachte mir so, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Lust und irgendwie. Aber dann war es dann doch ziemlich gut. So, um das mal zusammenzufassen.
Und dieses Jahr war einfach nur so. Das ist ja auch, das ist ja was man, wenn man von hier das Ganze betrachtet, ist das ja sowieso wie ihr so alle, man, oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und es ist halt so eine, aber wie ich das so gefühlt hatte, dass so der Winter, wie alle darauf warten, dass der Winter endlich vorbeigeht und sowas und dann in dem Moment, in dem dann der Mai da ist und damit auch die Republika da ist, ist ja auch so ein bisschen so. Der Frühling ist ja nur dafür da, um die Republika einzuläuten. Das ist ja, hat ja Gott sehr gut eingerichtet. Dann ist das ja auch einfach schön, dass man überhaupt die Möglichkeit zu haben, wieder so lange draußen zu stehen und nicht reingehen zu müssen, weil es eisig kalt wird. Das ist ja schon ein wesentliches Element der Republika. Das stimmt schon.
Ja, und irgendwie war das auch, glaube ich, auch besser gelöst. Letztes Jahr hatten sie dann auf Krampf versucht, so eine Party zu machen, die dann halt auch irgendwie ganz schief gegangen ist, weil es so eine riesen Halle war, wo sich alle Leute verlaufen haben, und hatten so ein riesen DJ-Set angekarrt, das dann aber halt kein Publikum hatte. Und am Ende des Tages wollen die Leute eh auf dem Hof stehen und sonst wo stehen und sich unterhalten. Und ja, und das haben die Leute halt jetzt dieses Jahr gemacht in erster Linie, und ich glaube, damit waren auch alle glücklich so. Ne? Letzten Abend haben wir auch so richtig Party gemacht, irgendwie habe ich bis 6 Uhr morgens oder so haben wir da gefeiert, also es war richtig hart. Also
okay.
das war richtig gut, ja, hat richtig Spaß gemacht.
Ich habe ja nochmal das Video jetzt gesehen, wie Biz Stone versehentlich das Abschlussritual einer der wichtigsten europäischen Netzkonferenzen gegründet hat.
Ach so, ja.
Also es ist ja für alle, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, die Republika endet ja damit, ein Jahr haben sie es probiert abzuschaffen, aber dann im nächsten Jahr war es wieder da, dass alle Bohemian Rhapsody singen gemeinsam. Also du warst dieses Jahr nicht auf dieser Abschlussveranstaltung, aber es ist halt, ist für mich ein wesentlicher Teil dieser Konferenz.
Geschwänzt.
Hast du, genau. Und entstanden ist das Ganze daher, ist mir, obwohl ich dabei war, war es jetzt ganz gut, das Video nochmal zu sehen, dass für eine der ersten, ich kann die zweite oder dritte muss das gewesen sein, Republika, hatte Johnny ein Interview mit Biz Stone organisiert. Per Skype. Und das, also
der Gründer von Twitter.
Genau.
Für die Leute, die es nicht wissen.
Genau, das ist heute auch wieder eine total egale Information. Und der hat dann und dann war da eben auf der Leinwand vor dieser Veranstaltung, die Leute sitzen da und warten, und dann geht halt Skype auf, und dann sagt die Assistentin von Biz Stone, dauert leider noch 25 Minuten. Und dann hat Johnny, als der großartige Entertainer, der er halt ist, hat dann spontan gesagt, ich muss die Leute jetzt irgendwie unterhalten, und hat dann halt dieses, hey, lass uns doch mal ich wollte ja schon immer mal Karaoke mit 700 Leuten machen. Und hat dann halt dieses Bohemian Rhapsody ausgebuddelt. Und am Ende, und dann haben alle gesungen und es war großartig, und am Ende hat sich niemand mehr für das Interview mit Biz Stone interessiert. Aber ich würde mich mal interessieren, ob Biz Stone diese Story eigentlich kennt.
Ja, bestimmt, oder? Also
würde mich nicht wundern, wenn, aber wer soll er die denn kennen? Also vielleicht hat ihm die irgendjemand mal erzählt.
Johnny bestimmt ihm bestimmt schon mal erzählt, oder?
Ich weiß nicht, ob die seitdem jemals wieder Kontakt hatten, ehrlich gesagt. Weil das Interview ist nie zustande gekommen.
Naja, ja. Vielleicht sollte man das einfach nochmal nachholen und dann, statt das Interview zu machen, ihm einfach Bohemian Rhapsody von den Tausenden von Leuten vorsingen lassen. So von wegen so, jetzt haben wir es endlich, jetzt kommen wir endlich mal hier das mal zurück zu.
Wer ist eigentlich, ne? Bestown?
Payback, genau.
Ja, naja.
Aber sag mal, ist Bestown ist nicht auch derjenige, der dann zum Beispiel so Medium und sowas auch gegründet hat?
Kann sein. Bestimmt.
Ich weiß nicht, ich habe irgendwo gelesen, die Twitter-Gründer.
Das kann durchaus sein. Ich, ja. Ich bin ja, was Namen angeht und was so Personen angeht, immer relativ schlecht. Und darum.
Ja. Also Michael, ne? Das warst du, ne? Das wäre nicht.
Wer?
Ich. Na, ist egal. Du. Ich wollte noch ein paar, apropos Namen, ich wollte noch ein paar Vorträge anpreisen,
ja,
die man gucken sollte. Unter anderem fand ich sehr gut Holm Friebe. Der hat nämlich über ein Thema geredet, das, über das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon geredet, über das Nudging. Das vorletzte Mal, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall haben wir auch hier in WMR auch drüber geredet. Über das Nudging haben wir da geredet und das ist ein sehr wichtiges Thema. Er hat das so sehr allgemeinverständlich aufgedröselt und hat da tatsächlich eine kleine sozusagen Verteidigungsschrift des Nudgings gemacht.
Achso, Nudging ist so dieses Leute in eine bestimmte Richtung lenken, ohne dass sie es eigentlich so richtig wollen.
Genau, genau.
Ah, okay. Also
beziehungsweise mit so psychologischen, behavioristischen Tricks. Ne?
Ja.
Und das hat er mit jemand anders zusammen gemacht, dessen Namen mir auch entfallen ist. Aber auf jeden Fall, die beiden haben eine Verteidigung des Nudgings gemacht, die sehr sehenswert ist. Und ich empfehle das allen, weil ich glaube, dass es ein wichtiges Zukunftsthema ist und wir uns in Zukunft noch sehr, sehr viel mehr damit auseinandersetzen werden. Eine andere wichtige, gute Sache hat Anne Wizorek hat mal wieder einen Talk gehalten über Hate Speech und sie hat da ein paar interessante, also sie hat natürlich erstmal das Problem von Hate Speech an sich angerissen, aber vor allem fand ich interessant, in welche Richtung das dann ging. Also sie hat dann halt so ein bisschen die so ein bisschen die Plattformbetreiber so ein bisschen in die Pflicht genommen, mhm, und gesagt, so hier, wir brauchen da bessere Mechanismen und bessere Möglichkeiten, uns dagegen zu wehren und so weiter und so fort. Ist auch diesem Narrativ entgegengetreten, dass jeder Shitstorm halt auch gleichzeitig ein Hate Speech wäre. Ja, also wenn halt beispielsweise wieder eine Empörung über eine sexistische oder rassistische oder wie auch immer Äußerung hereinbricht, dann ist das halt nicht gleichzusetzen mit Hate Speech. Es gibt Leute, die gerne halt sozusagen Empörung über tatsächliche echte Missstände und Hate Speech gerne sozusagen in eine auf eine Ebene packen, so, ja, und sagen, das ist ja beides genauso schlimm. Also sozusagen, ja, irgendwie rassistisch rumpöbeln und die Leute, die sich darüber aufregen, sind ja genauso schlimm. Ne? Und das so auf eine Ebene stellen, okay. das hat sie auch, dem ist sie auch entgegengetreten. Finde ich auch eine wichtige Sache, das mal klarzustellen. Insgesamt sehr kurzweilige und interessante 30 Minuten. Dann ein sehr wichtiger Vortrag, wie ich fand, war von Johannes Kleske. Johannes Kleske hat, glaube ich, vor 2 Jahren war das, hat er einen wirklich guten Talk gehabt über Automatisierung und was das sozusagen für die Arbeitswelt bedeutet und Pro und Contra, so ein bisschen versucht, so ein differenziertes Bild davon zu malen. Diesmal hat er sich ein ähnliches Feld begeben, hat sozusagen sich selbst ein bisschen zurückgenommen, also diese ganze Automatisierungsfrage zurückgenommen und hat halt auf diejenigen aufmerksam gemacht, die so ein bisschen so das Proletariat des Silicon Valley sind. Also es gibt ja ganz viele sozusagen Subcontractor, also relativ minder bezahlte Subcontractor, sowohl bei Google, Facebook und so weiter und so fort, die halt so ein bisschen die Drecksarbeit erledigen. Ne? Also so bei Facebook halt irgendwie diese ganzen Abuse-Meldungen abarbeiten und bei Google wohl auch tatsächlich zum Beispiel Suchergebnisse manuell bewerten und so und ranken. Insgesamt bei Big Data spielen viele sag ich so Mechanical Turk-mäßige Arbeitsplätze eine wirklich wichtige Rolle, die nichts anderes machen als Daten normalisieren und so, ja. Und damit sie halt für die Auswertung besser funktionieren. Und so weiter und so fort. Also es gibt halt, dazu kann man eigentlich auch sozusagen die ganzen Uber-Fahrer sozusagen auch noch mit reinbringen und so. Also das heißt also, viele der Geschäftsmodelle von Silicon Valley basieren auch zu einem Großteil auf einem, sag ich mal, unsichtbaren Heer an nicht wenig privilegierten Subcontractors.
Ja, darauf basieren tun die allerwenigsten Geschäftsmodelle, aber es wären tatsächlich mehr Geschäftsmodelle, habe ich das Gefühl.
Genau, und beziehungsweise die Geschäftsmodelle kommen auch nicht ohne aus, sagen wir mal so, ja.
Ja, genau. Es ist halt eine von vielen Lösungen, ne, wenn man so ein Problem angeht.
Genau. Und das fand ich aber nochmal echt auch ganz wichtig, weil es ja zumindest in dieser Übergangsphase, ne, und wir sind in so einer Übergangsphase, wo bestimmte Tätigkeiten automatisiert werden können, andere noch nicht. Mhm. Und in dieser Zwischenlücke gibt es immer sozusagen einen ganzen großen Bereich von Dingen, die halt noch nicht automatisierbar sind, die aber irgendwie auch gleichzeitig so dumm sind, dass sie halt keinerlei spezifische Ausbildung brauchen, ne? Und die dann halt sozusagen so einen neuen Niedriglohnsektor dann sozusagen erschaffen.
Ja.
Und das ist nochmal irgendwie ganz spannend, da halt so reinzuschauen und da so ein bisschen sich auch Gedanken zu machen, was da für Lösungen zu machen sind. Und
also sollte man sich, gucke ich mir gerne mal an, was mir jetzt einfällt, ist jetzt hier, was gerade relativ beliebt wird, hier ist so ein Dienst namens Magic. Das ist im Wesentlichen ist das eine SMS-Nummer. Du schickst da eine SMS hin und die organisieren dir, was auch immer du da hinschickst. Also du sagst halt, hey, ich hätte gerne Pizza. Und dann sagen die dir, ja, okay, wir haben hier eine Pizza, bla bla bla, ist deine Lieblingssorte, $20. Und dann sagst du ja, und dann kriegst du die Pizza geliefert. Und so probieren die halt, also die Idee ist, dass du quasi per SMS deinen persönlichen Assistenten erreicht über diesen Dienst. Und das klingt natürlich im ersten Moment, also im Endeffekt machen die in sehr, sehr vielen Fällen wahrscheinlich nichts weiter als diese Dienstleistung dann halt dann irgendwie, also da sitzt dann irgendjemand und der googelt halt eine Pizzeria, falls dann nicht gerade einer zur Hand hat sowieso. Und bestellt dann in deinem Namen halt eine Pizza. Fertig. Mehr macht er ja nicht in dem Fall.
Ja, ja.
Und ich vermute mal, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie auch gar keine Idee, vielleicht haben sie es erstmal gemacht und haben es halt für eine gute Idee gehalten, dass das Ziel dieser ganzen Arbeit ist, dass die einfachen Sachen irgendwann alle wegautomatisiert werden. Also wenn da irgendwie das Stichwort Pizza auftaucht und sowas, dass du dann halt, hey, ich habe hier die und die Pizza für dich. Und das dann nur, wenn du dich nochmal darüber beschwerst und nicht sagst, ja, bestellen, dass nur dann eine Person, also das ist dann kein Mensch. Dass du im Endeffekt eigentlich das genaue Gegenteil hast, dass du nämlich eher die spannenderen Aufgaben, dass die dann noch von Menschen übernommen werden, in dem Fall.
Ja.
Aber klar, das ist natürlich potenziell, ist das eher wahrscheinlich nicht ganz so toll bezahlt, weil das nicht so gut skaliert. Oder beziehungsweise gar nicht skaliert. Und das ist auf jeden Fall. Aber das ist, es wird ein paar so einer Jobs geben, ja.
Ja, und die wird es, glaube ich, noch ziemlich lange geben. Und ich glaube, es ist halt definitiv ein Bereich, den es sich lohnt, so politisch zu adressieren. Das fand ich ganz lustig, weil er dann so arbeitskämpferisch wurde und fand ich einen wichtigen und interessanten und guten Vortrag.
Ich glaube tatsächlich, dass diese, also was ich eigentlich sagen wollte, dass diese Jobs nicht mehr werden, sondern sie werden weniger. Also bisher gab es halt es ist halt jahrzehntelang ja war es absolut normal, dass zum Beispiel irgendjemand in der Taxizentrale sitzt und einfach nur deine Gespräche entgegennimmt und die dann weiter dispatcht. Das ist ja sehr ein absolut legitimer Job gewesen, war ja nicht mal ein sonderlich schlechter Job. Und erfordert jetzt auch nicht viel. Und diese Jobs werden genau wie alle anderen oder werden wahrscheinlich abgebaut, wahrscheinlich sogar im deutlich überstehenden Maß, aber sie sind halt nicht weg. Und wir tun halt gerne so, wir blenden gerne aus, als ob sie in manchen Firmen oder in manchen Bereichen einfach komplett weg wären, aber sie sind immer noch da.
Gut. Noch einen weiteren Vortrag, den ich vorschlagen würde, ist der von Zygmunt Baumann.
Wie?
Baumann ist.
Ich probiere immer mitzuschreiben, so ein bisschen. Wie schreibt
Zygmunt Zygmunt.
Okay.
Und Baumann. Aber mit nur einem N.
Mit nur einem N.
Genau.
Den muss man auch jedes Mal buchstabieren.
Ein polnisch-britischer Soziologe und Philosoph und ist knapp 1000 Jahre alt. Also, jedenfalls sieht er so aus. Er ist 1925 geboren. Das heißt, wie alt ist er jetzt?
Also wenn ich jetzt überschlage, 1000. 90. 90 oder?
90. 90. Der ist wirklich da mit 90 Jahren ist er da auf dieses Podium gegangen, auf Bühne 1 auch. Und hat dort einen völlig akkuraten, interessante Gesellschaftsanalyse abgeliefert über unsere digitale Welt, die mich beeindruckt hat. Und so, das muss man mal mit 90 so, ja, irgendwie, also das hat mich wirklich beeindruckt, wie der das auf die Reihe, die Kette gekriegt hat.
Also die meisten Leute schaffen es nicht mal mit 90 nicht tot zu sein.
das stimmt auch, ja. Also das will ich schon mal schaffen, ne?
Ja.
Also bis 90 nicht tot sein, das ist schon mal auf jeden Fall also eins meiner Goals. Aber dann noch irgendwie so helle im Kopf sein, ja, dass er halt irgendwie so eine echt gute Gesellschaftsanalyse liefert. Also er hat da so ein bisschen aus seiner Vergangenheit, aus seiner Jugend auch erzählt, hat das so ein bisschen verglichen, hat gesagt, okay, für uns war der Abwehrkampf gegen, sag ich mal, die staatlichen Regime war für uns überlebenswichtig, ne? Also im Endeffekt, ich glaube, er ist auch Jude, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, also aber auch darüber hinaus war es halt immer wichtig, sozusagen gegenüber übergriffigen Regimen sich zu Wehr zu setzen. Und konstatiert, dass wir heutzutage in einer Welt leben, in der aber tatsächlich ganz andere Werte gelten, dass halt man plötzlich nicht mehr Teil einer Gemeinschaft ist, sondern halt Teil eines Netzwerkes und dass das halt ganz viel verändert. In der Gemeinschaft, also er hat das so ausgedrückt, in der Gemeinschaft du gehörst der Gemeinschaft, ja, aber das Netzwerk gehört dir sozusagen, ja, dein Netzwerk gehört dir, während du der Gemeinschaft gehörst, das ist so der Unterschied. Und dementsprechend verändert sich auch das sozusagen die sozialen Beziehungen und sozialen Beziehungen werden halt viel mehr zu Publicity-Beziehungen. Also du suchst nicht mehr nach Privatsphäre, sondern du suchst nach Publicity. Mhm. Und er hat das dann so also so auf die Social-Media-Geschichten natürlich bezogen. Er hat das aber auch auf diesen ganzen Star-Kult bezogen. Also er hat das auch viel mit diesem ganzen Star-Kult und was das für eine wichtige Rolle innerhalb des, sag ich mal, Sozialisierungsprozesses einnehmen. Also da ging es halt auch viel um Privatsphäre und so weiter und so fort. Also ich fand das wirklich sehr spannend, weil es halt so teilweise, sag ich mal, sehr Post-Privacy-mäßige Thesen waren, die er da aufgemacht hat. Man war sich aber nicht so ganz sicher, ob es jetzt irgendwie als so eine Gesellschaftskritik gemeint ist. Ich glaube, viele haben es so als Gesellschaftskritik wahrgenommen. Ich habe es eher so als Gesellschaftsanalyse wahrgenommen, ohne dass er das jetzt groß gewertet hätte. Aber das fand ich irgendwie auf jeden Fall sehr spannend. Ja, also das war auf jeden Fall Zygmunt Bauman, den kann man sich sehr gut geben. Mhm. Ja, und dann natürlich auch meinen Talk.
Worüber? Über Plattform?
Genau, also ich habe mit dem Sebastian Giesmann zusammen. Sebastian Giesmann lehrt an der Uni in Gießen. Nee, in Siegen. In Siegen, ja. Noch nicht in Gießen, sondern er ist ja Giesmann, aber in Siegen. Und an der Uni Siegen ist er für Kulturwissenschaftler, ist er ein Kulturwissenschaftler von der Uni Siegen, hat seine Doktorarbeit geschrieben über Netzwerke und Netzwerktheorien und Netzwerk, Kulturhistorie. Und mit dem zusammen habe ich jetzt einen Vortrag gemacht von der Netzwerkgesellschaft zur Plattformgesellschaft. Also die Netzwerkgesellschaft ist ein Begriff von Emanuel Castells, der ein wichtiger Soziologe war, der in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hatte halt diesen Begriff der Netzwerkgesellschaft geprägt, hat halt gesagt, okay, der momentane gesellschaftliche vorrangige Organisationsrang ist das Netzwerk, und da haben wir auch schon diesen Bezug zu Bauman, das Netzwerk so als das wichtige paradigmatische Ordnungsstruktur, ja, also vorher war halt alles so hierarchisch organisiert und in Zukunft wird alles netzwerkartig organisiert. Das war halt so ein bisschen so seine Grundthese, ja, also von der Hierarchie zur Heterarchie. Und Ja, und hat das an verschiedenen Dingen festgemacht, auch unter anderem an, wie sich Unternehmen organisieren, aber auch wie so soziale Beziehungen sich verändern, ne? Also von der Dorfgemeinschaft hin zu einem viel fluideren Beziehungsnetzwerk, das wir heutzutage in einer modernen Welt alle pflegen. Und und das war so ein bisschen der Punkt. Er hat tatsächlich auch das natürlich auf die technologischen Revolutionen, die informationstechnischen Revolutionen bezogen, also Kommunikationsmedien, Internet, Digitalisierung und so weiter und so fort, war natürlich eine wichtige Rolle, hat er da eingeräumt für, warum das jetzt so passiert. Und wir haben dann eben unseren Vortrag damit begonnen, dass wir ihm widersprochen haben und haben gesagt, das ist nicht ganz richtig, beziehungsweise vielleicht ist die Netzwerkgesellschaft schon wieder überholt. Wir sehen jetzt die Plattformgesellschaft auf uns zukommen. Und zwar, weil wir sehen, dass diese Hierarchie oder diese Hierarchieauflösung, die wirklich tatsächlich auch stattgefunden hat in vielerlei Hinsichten. Also nicht, dass es keine Hierarchie mehr gäbe, aber halt Hierarchien wurden abgebaut. Es gibt nicht mehr diese mega großen Hierarchien, sondern es werden immer mehr flache Hierarchien, auch gerade in großen Unternehmen eingeführt und so weiter und so fort. Also es hat schon ein bisschen funktioniert, aber im Endeffekt hat auch gleichzeitig eine neue Form von Standardisierung, Normalisierung und Regulierung stattgefunden in der Gesellschaft und in den gesellschaftlichen Prozessen, die dann wiederum dazu geführt haben, dass es so eine Art neue Institution gibt. Ne? Und ich hatte das halt in meinem Buch ja auch beschrieben, den Aufstieg der Plattform. Die Plattformen sind so das neue Paradigma der Organisation, die nicht dem Netzwerk selber widersprechen, sondern im Gegenteil eigentlich es überhaupt erst ermöglichen. Und das ist das, was halt auch nicht so richtig gesehen wurde. Also da muss ich jetzt ein bisschen ins Detail gehen, was ich mit Plattformen meine. Plattformen sind sozusagen so ein bisschen die organisatorische Grundlage dafür, dass wir uns überhaupt miteinander connecten können. Dass wir uns miteinander connecten können, und zwar auf verschiedene Weise, ist gar nicht selbstverständlich, sondern dafür müssen Grundlagen gelegt werden. Seien es ja zum Beispiel ganz klare technische Grundlagen, also beispielsweise, dass Leitungen gelegt werden müssen. Es müssen Protokolle definiert werden, designt werden, mit denen sich auseinandergesetzt wird. Es muss vielleicht auch einfach eine Infrastruktur hingestellt wird, ein Datencenter, eine Datenbank etc., um Kommunikation zu organisieren, wie es zum Beispiel bei Facebook der Fall ist und so weiter und so fort. Also es gibt halt ganz, ganz viele technische, organisatorische Voraussetzungen dafür, dass sich Menschen miteinander vernetzen können, und das gilt für alle Bereiche und alle Medien, ne? Und das ist das, was wir als Plattform definieren. Und der Witz ist, dass das natürlich schon immer galt, ne? Und dass eigentlich auch das für die Netzwerkgesellschaft schon immer sozusagen die Plattformgesellschaft konstitutiv war. Der Witz ist aber, dass man halt die Plattform selber nicht so richtig, die fällt halt nie in den Blick. Ne? Solange sie einfach funktioniert, nimmt man sie einfach sozusagen für gegeben hin.
Und, also so quasi der Marktplatz ist die Plattform für die mittelalterliche Gesellschaft.
Sozusagen, ja, genau. Also Marktplatz habe ich tatsächlich als Beispiel für Plattformen in meinem Buch stehen.
Yeah.
Also klar, also und das wird halt sozusagen als gegeben hingegeben, ist es aber gar nicht. Und was sich jetzt passiert ist, also durch diese Veränderung, durch die Normalisierung und Regulierung, die jetzt stattgefunden hat, werden die Plattformen immer sichtbarer. Also zum Beispiel werden solche Plattformanbieter wie Facebook oder so sind jetzt so groß geworden, dass sie halt ein politisches Gewicht gewinnen, ja, und dass sie einfach so riesig sind, dass die Leute sich plötzlich anfangen davor zu fürchten. Es gibt dann halt, obwohl sie eigentlich nur Infrastrukturanbieter sind oder eigentlich das nur sein wollen, ja, geraten sie plötzlich in den Blick. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel über Netzneutralität reden, ne? Wir haben halt, das ist zum Beispiel Netzneutralität, haben wir am Anfang des Internets nie darüber geredet, weil sie einfach da war, ja. Es ist einfach so, die halt, die haben halt so geroutet, wie sie halt geroutet haben, ne, nach dem Best-Effort-Prinzip. Das hat ja niemand irgendwie definiert, das hat ja auch niemand einen Namen gegeben. Wir reden erst über Netzneutralität, seitdem sie in Gefahr ist, beziehungsweise seitdem sie verletzt wird, ja. Und das ist irgendwie das Spannende daran. Also das heißt also, erst in ihrem nicht mehr ganz rund funktionieren, ja, und in ihrer sozusagen Akkumulation von Macht und so weiter und so fort, wird die Infrastruktur erst sichtbar, wird die Plattform sichtbar und gewinnt sie an Relevanz für unsere Begriffe.
Aber ehrlich gesagt, also das, was du meintest mit den Plattformen, dass die erst seitdem so wichtig sind und so, das fände ich ja eigentlich mal ganz spannend, mal zu analysieren, inwiefern Plattformen schon vorher probiert worden sind zu regulieren von allen möglichen Interessenten. Also was mir da einfällt, ist ja so die Kaffeehauskultur, die ja quasi auch eine Plattform ist, in der sich in Wien, ich weiß nicht mal genau wo und wann, aber ich kenne diesen Begriff halt, dass sich meistens junge Leute getroffen, also Studenten getroffen haben in Cafés, wo halt dieses neue, relativ exotische Getränk Kaffee serviert worden ist, was halt auch noch ein bisschen aufputscht und dann ihre revolutionären Gedanken runterformuliert haben, was ja auch dazu geführt haben, dass einfach versucht worden ist, Kaffee als was Negatives darzustellen, also irgendwie sozusagen die Plattform Koffein zu verpönen und halt auch natürlich einfach probiert wird, dann solche Kaffees einfach dicht zu machen und sowas. Also es ist ja durchaus, also der Versuch, so eine Plattform zu regulieren, war ja schon immer da.
Ja, und das war tatsächlich Habermas, ne, der halt irgendwie im Strukturwandel der Öffentlichkeit auf die Kaffeehauskultur referierte, genau. Und sagte, so dort entstehen neue Öffentlichkeiten und das so als Positivbeispiel genommen hat. Und dabei muss man halt betrachten, dass halt das Kaffeehaus ja auch schon immer eine private Infrastruktur war. Ja.
Genau.
Wobei man natürlich sagen muss, dass das Kaffeehaus natürlich auch eine dezentrale Infrastruktur ist, weil es gab natürlich nicht ein Kaffeehaus, sondern es gab halt viele Kaffeehäuser, in denen sich die Leute dann getroffen haben und
ja, aber in dem Moment, in dem du dann zum Beispiel Gesetze erlässt, in dem du sagst, große, das hat zu viel, eben, das ist ein Gift und darum wird das jetzt verboten, dann hast du dieser dezentralen Struktur trotzdem wieder die Macht genommen. Dann kann ja, halt nirgendwo mehr entstehen. Also das ist, ja, okay, aber.
Ja, ja. Ja klar, also das ist interessant auf jeden Fall, wenn man halt so diese, stimmt, du hast recht, also wenn man da halt nochmal, also ich meine, das fängt schon bei den Marktplätzen an. Also man muss ja sagen, dass die jeweiligen Fürsten der jeweiligen Fürstentümer, wo dann halt Städte waren, die Marktplätze angeboten haben, dass der Fürst dann halt die Preise festgelegt hat für genau. Das, was dort auf diesem Markt verkauft werden durfte. So, ja, also das und wie groß irgendwelche Maße sein durften und so. Das heißt also, die hatten auch extreme Regulierungsmacht über dem, was dort halt stattfindet und was dort nicht stattfindet.
Also das heißt, bestimmt auch,
du hast schon recht. Stimmen. Wahrscheinlich auch, ja klar, natürlich. Und also das heißt also, klar, also die Frage der Plattformregulierung ist jetzt keine völlig neue. Ich meine, es gibt, glaube ich, auch diesen Begriff der Plattformregulierung auch schon seit einiger Zeit.
Ja.
Aber ich glaube, er war noch nie so wesentlich und wichtig, wie er es heute ist.
Ohne Frage.
Ja, löst in seiner Wichtigkeit und in seiner Dringlichkeit, glaube ich, das Netzwerk als Paradigma ab. Das ist so unsere These gewesen. Und ja, kann man sich halt anschauen. Und ich habe auch noch einige Dinge dazu geschrieben. Und ja, und das ist auch gerade wieder so das Thema, also wenn es jetzt irgendwelche Dinge gibt, die ich aus dem Buch noch weiter vorantreibe und weiterverfolge, dann ist es dieses Plattformthema. Das lässt mich auch nicht mehr los und das ist, glaube ich, auch etwas, was was in Zukunft noch mehr Relevanz erlangen wird. Also innerhalb der Ökonomie ist das ja schon lange der Fall. Wir reden dort, die Ökonomen, die reden halt dort von zweiseitigen Märkten oder mehrseitigen Märkten, ne? Also wo dann zum Beispiel so der App Store, wo dann halt zum Beispiel die App Store, also die App-Entwickler auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Publikum, also das die Nutzer und Nutzerinnen, sich gegenseitig bedingen. Also je mehr Entwickler du für iOS hast, ja, die auf iOS Apps entwickeln, desto attraktiver wird die Plattform für die Nutzerinnen. Und je mehr Nutzerinnen auf der iOS-Plattform unterwegs sind, desto attraktiver wird es für die App-Entwickler. Mhm. Und das ist halt so ein gegenseitiges, so eine interdependente Beziehung, ne, zwischen diesen beiden Gruppen. Deswegen nennt man halt einen zweiseitigen Markt, das gibt sozusagen. Oder einen mehrseitigen Markt kann man auch sagen, wenn halt dann noch mehrere Player dazukommen. Ein spannendes Thema. Und das in der Ökonomie halt schon länger verhandelt wird und jetzt kommt aber halt immer mehr hinzu in Sachen Politik, das habe ich schon in meinem Buch angekündigt, dass das natürlich auch ein ganz wesentlicher Teil des politischen Diskurses ausmacht, was dort auf den Plattformen geschieht und was dort geschehen darf und was dort nicht geschehen darf. Das ist, glaube ich, eine große Frage. Es ist natürlich auch eine Frage, wie wir Gesellschaft insgesamt organisieren. Also ich habe jetzt gerade heute einen Post geschrieben, wo ich mich distanziere von, also jetzt das erste Mal richtig offiziell, distanziere von dem Begriff der Post-Privacy.
Oh, und schon ist die Verbindung weg.
Hörst Hallo?
Ja.
Ich höre dich noch, ich höre dich noch.
Ich habe, also ich... Ist die Welt zusammengebrochen, auf der du gerade bist, indem du das gesagt hast? Also ich habe gehört, dass du gesagt hast, dass du dich das erste Mal heute offiziell von Post-Privacy distanziert hast.
Ja, sozusagen. Also ich sag mal so, der Traum ist aus. Ja. ich stell halt fest, dass Privacy ein Konzept ist, das einen wahnsinnigen Wandel die letzten Jahre vollzogen hat. Das aber halt definitiv nicht tot ist, sondern das halt definitiv in einer anderen Form transferiert wurde. Und ja, also ich habe in dem Post sage ich halt, dass Facebook die Privatsphäre als Privacy-Setting neu erfunden hat. Ja?
Okay.
Und ja, und beziehungsweise nicht nur Facebook, muss man fairerweise sagen, sondern auch zum Beispiel WhatsApp oder Snapchat, die natürlich auch ganz eigene Praktiken der Privatheit sozusagen ausprobieren und erproben. Ne? Also bei Snapchat irgendwie mit diesen, du schickst halt nur deinen Freunden direkt Dinge und die werden dann auch noch gleich gelöscht auf den Handys und du hast halt WhatsApp, wo du halt plötzlich nur noch mit deinen Freunden in so einem gemeinsamen Chatraum halt dich aufhältst. Das sind natürlich auch alles Privacy-Praktiken. Ne? Mhm. Die sind nicht mehr so die sind nicht mehr dieselben Privacy-Praktiken, die unsere Eltern noch hatten und so und die irgendwie das Bundesverfassungsgericht sich gedacht hat, als es die informationelle Selbstbestimmung genannt hat. Aber es sind halt definitiv natürlich der Versuch, bestimmte Leute aus bestimmten Informationen fernzuhalten. Und das funktioniert ja auch so für so ein alltägliches Leben dann doch relativ okay. Ne? Also du hast da zwar keine Privatsphäre in dem Sinne, wie das Bundesverfassungsgericht das halt verstanden hat. Ne? Also ja. Dass du halt, dass da niemand, der da nicht hinschauen darf, hinschaut. Denn natürlich gucken die Plattformbetreiber drauf und im Zweifelsfall schaut dann die NSA mit drauf und im Zweifelsfall schaut noch der Staat mit drauf und so weiter und so fort. Aber das ist ja für den täglichen, tagtäglichen Gebrauch eigentlich nicht so wesentlich.
Wenn es dir darum geht, dass du einfach nicht möchtest, dass, dass bestimmte Nachrichten über einen bestimmten Zeitraum hinweg gelesen werden.
Genau, also beziehungsweise
von deinen Freunden.
Wie ich halt dort schreibe, also im Zweifelsfall ist halt die Privatsphäre gegenüber deinem Arbeitgeber einfach viel, viel wichtiger als gegenüber der NSA, ja. Also das ist halt, oder deiner Mutter, ja, irgendwie, dass deine Mutter bestimmte Dinge nicht liest. Genau. Oder wie auch immer. Ja, also du hast halt, das ist halt so der Punkt.
Das ist eigentlich eine spannende Sache. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Latenz relativ hoch ist und dadurch falle ich dir immer so halb ins Wort rein. Ich finde diesen Gedanken gerade, will ich mal kurz reinhaken, weil ich finde das total spannend mit dem, was du gerade gesagt hast, mit der Plattform. Eigentlich kann man ja sagen, dass sozusagen die Privatsphäre ist eine Eigenschaft der Plattform in dem Fall. Also es ist was du gerade gesagt hast, durch diese sozusagen, wann wird was gelöscht und wer darf was sehen, das ist ja eine wichtige Spielregel in diesem ganzen Plattformspiel, wenn du sagst, hier ist Snapchat zum Beispiel oder eben Facebook. Wie du gerade gesagt hast, ist eine Privacy-Einstellung, es ist einfach eine Eigenschaft, Privacy ist in dem Fall eine Einstellung der Plattform.
Ja, deswegen nenne ich das auch die Plattform-Privacy. Genau deswegen. Also und der Witz ist, das ist nicht neu. Also wir, also im Endeffekt ist das, was ich auch im Talk schon sage, die Antwort, die gesellschaftliche Antwort auf den Kontrollverlust sind die Plattformen.
Ganz kurz mal, Antonio Nutner muss mal für 25 Minuten einkaufen gehen und bittet, dass jemand die Shownotes übernehmen kann. Ich würde das jetzt versuchen, aber wenn sich jemand anders wendet, wären wir sehr glücklich. Also soll es mal in den Chat kommen. Ich schmeiße auch nochmal den Shownotes-Link rum. Kurz auf Twitter. So, ja, sorry.
Ja, also der Witz ist, wir sehen diese Entwicklung halt schon seit längerem, und zwar also wir sehen halt zum Beispiel, wie ja Apple im Endeffekt mit iTunes der Musikindustrie den Arsch gerettet hat damals. Ja, wir sehen, dass bis heute das Plattform im Endeffekt die Durchsetzungsfunktion von Urheberrechten wahrnehmen heutzutage, sei es halt von Spotify, sei es halt Google Content ID auf YouTube. Wir sehen die verschiedenen Beispiele, wie im Endeffekt das, all das, was der Kontrollverlust ausgelöst hat, jetzt von Plattformen auf verschiedene Art und Weise wieder aufgefangen wird. Transformiert wird, aber aufgefangen wird. Also Geschäftsmodelle, ne? Irgendwie, wir haben keine Platten, beziehungsweise die Plattenläden sind nicht mehr die Zukunft, die Radiostationen sind nicht mehr die Zukunft der Musikindustrie. Es sind jetzt die Streaming-Plattformen. Und das verändert das Geschäftsmodell, aber es ist immer noch ein Geschäftsmodell. Und das ist es durch die Plattform, kann es noch weiterhin ein Geschäftsmodell sein. Und das Gleiche sehen wir halt bei der Privatsphäre. Beziehungsweise nochmal einen kurzen Zwischenschritt, weil das interessant ist, die Instant Articles, da wollten wir ja eh nochmal drüber reden, von Facebook, von deinem Arbeitgeber, sind halt ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Ich sag mal so, ne, irgendwie seine Artikel frei Haus rauszuballern und zu sagen so, hey, wir gucken jetzt unsere Reichweite zu erhöhen, egal über welche Wege, halte ich für eine richtig gute und wichtige Strategie für Publikationsunternehmen. Und
es ist ihr Job.
Es ist ihr Job, genau. Und deswegen ist das erstmal eine legitime Sache, dort bei Facebooks Instant Articles mitzumachen. Andererseits frage ich mich halt, ja, wir haben RSS seit irgendwie über 10 Jahren und damit hätte man das auch schon längst haben können. Also halt einfach, also die Idee, Artikel unabhängig von dem Ort ihrer Publikation verwertbar zu machen auf anderen Plattformen und in anderen Publikationskontexten. Dafür gibt es ein Format, das nennt sich RSS, ja. Und das ist einfach genau dafür gedacht. Aber jetzt, aber die Verlage haben das jahrelang halt irgendwie ihre Feeds gekürzt und teilweise vielleicht gar nicht mehr angeboten. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt noch machen. Auf jeden Fall keine Full-Feeds. Und jetzt hauen sie das Ding aber, das Gleiche halt irgendwie in dieses proprietäre Facebook-Scheiß rein und machen dort halt und geben dort ihre Inhalte rein. Und das finde ich halt irgendwie so absurd. Aber es ist genau das, ja, genau das ist das, wo die Post-Privacy ist. Also genau das ist das Gleiche. Also das, was Christian Heller damals meinte, also Plom,
yeah,
war zu sagen, okay, wir wollen, bevor wir halt sozusagen alles in große Datenmonopole reingeben, geben wir doch lieber alle Daten frei. Dann kann jeder, der es will, daran partizipieren. Und dann haben wir zumindest halt nicht mehr dieses Machtungleichgewicht durch Information. Wir haben noch immer noch keinen, nicht sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist noch nicht irgendwie eine totale Gleichverteilung von Macht. Aber damit können wir auf jeden Fall ein Stück weit Macht nivellieren, indem wir sozusagen denjenigen, die Beobachtungs- und Datensammlungswerkzeuge eh schon haben, zumindest die Exklusivität rauben, indem wir als Gesellschaft sozusagen alle Daten zur Verfügung haben. Okay. Und das Gegenteil ist ja passiert. Ne? Das Gegenteil. Also jetzt haben wir halt eben diese Plattform-Privacy, die im Endeffekt genau das gleiche ist für die Privatsphäre, wie die Instant-Artikel für die Publisher. Weil dort nämlich tatsächlich sozusagen es in so ein proprietäres Datensilo reingegeben wird, wo du zwar deine Leser erreichst und deine Leserinnen erreichst, aber wo du halt plötzlich sozusagen gebunden bist an eine Plattform, ja, und nicht mehr diese freie, dass jeder daran partizipieren kann. Auf seine Weise partizipieren kann.
Ja, wobei man, also zum einen, hier im Chat taucht die Frage auf, dass ja bei Instant Articles, dass ja da auch Werbung drin ist. Und dass die Verlage ja darüber auch wieder Geld verdienen. Also sie vertreiben ja damit ihre Artikel, das stimmt natürlich.
Das stimmt aber nicht, dass es bei RSS nicht geht. Natürlich genau. Kannst du deine Werbung auch bei RSS reinschreiben.
Könntest genauso gut Werbeformate und wenn es irgendwelche technischen, also es ist, man sagt mal, ja, aber dann die Klicks, die funktionieren nicht und so. Ja, es funktioniert nicht exakt dasselbe, was in HTML funktioniert, aber man könnte natürlich problemlos sich ein Werbeformat für RSS ausdenken. John Gruber macht das ja seit Ewigkeiten, dass er seinen RSS-Feed, dass der einfach gesponsert ist und dann hast du da jeden Monat einen Eintrag drin oder jede Woche und dann war es das. Also es ist.
Ja, und BuzzFeed macht das natürlich auch mit seinen Content, also
Content Marketing. Das ist relativ leicht machbar. Ich glaube, das hat doch auch Tracking-Codes könnten funktionieren. Also es ist, RSS kann mehr, als man so im Allgemeinen denkt und selbst wenn es nicht funktioniert, dann kann man User halt, dann hätte man es ja weiterentwickeln können. Das ist, was ich an diesem Punkt jetzt, ich gucke mir dieses Spannungsfeld zwischen Verlagen oder den Journalisten und dem Rest der Welt, also sozusagen die Journalisten, die gegen ihren Untergang anschimpfen. Ich bin ja da immer mehr, also ich habe das Gefühl, dass das gar nicht damit zu tun hat, dass sie jetzt irgendwie eine Entscheidung irgendwie getroffen hätten oder sowas, sondern ich habe das Gefühl, dass nach wie vor die meisten Verlage, also ich, jetzt ganz simples Beispiel, ich lande regelmäßig mal auf einem Artikel der Taz und die Taz hat es bis heute nicht geschafft, ihr Layout fürs iPhone 6 anzupassen. Das heißt, die Bilder sind einfach zu schmal und die Taz-Leiste oben ist zu schmal. Die ist nämlich immer noch fürs iPhone 5. Und das ist jetzt eine totale Kleinigkeit. Und aber ich finde es spannend, dass solche Sachen, oder ich finde es nicht spannend, sondern ich finde es vielsagend, dass solche Sachen einfach nicht repariert werden. Sondern dass sozusagen, dass offensichtlich ist der Taz total egal, wie ihre Zeitung oder wie ihre Artikel auf dem gerade meistverkauften Telefonen aussehen. Und ein anderes Beispiel dafür ist, dass ich neulich bei der Morgenpost, da wurde auf Facebook über einen Artikel diskutiert und ich dachte so, und es klang so, ja, als ob da ein Video drin wäre in dem Artikel und dann wollte ich mir das Video angucken, da war kein Video drin im Artikel und dann dachte ich zuerst, der wäre irgendwie geoblockt oder weiß der Teufel was, ist ja alles zuzutrauen. Der Sachverhalt war viel einfacher, die Berliner Morgenpost bietet im Augenblick einfach keine Videos im Web, also im mobilen Web an, sondern es ist halt nur du musst auf die Desktop-Seite gehen. Und auch wieder sowas, wo ich sage, also die Mehrheit der User sind mittlerweile auf mobilen Geräten und ihr lasst einfach Videos eines der wichtigsten Medien kommentarlos unter den Tisch fallen, weil ihr irgendwie zu doof seid, einen HTML-Tag einzubinden in eure Seite. Also es ist wahrscheinlich im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr. Und ich habe das Gefühl, dass dass das gar nichts damit zu tun hat, sozusagen, dass da irgendwie eine strategische Entscheidung gegen RSS getroffen worden ist und dass da Vor- und Nachteile abgewogen worden sind oder dass da das oder das oder dass da hin und her entschieden worden ist, sondern es ist halt irgendwann war mal dieses Gefühl da, dass RSS böse sei, weil man es nicht so richtig verstanden hat wahrscheinlich auch. Und weil man damit ja auch die Kontrolle bla 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 über die eigenen Artikel abgibt etc. pp. Ja, und damit
der Kontrollverlust wurde einfach nicht akzeptiert. Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt und das ist, wo dieses Post-Privacy-Thema und diese Verlagsgeschichte zusammenkommen. Die Nicht-Akzeptanz des Kontrollverlusts führt in das Regime der Plattform. Das ist genau die Analyse.
Da würde ich noch viel weiter hinten anfangen. Es ist einfach die Weigerung, sich überhaupt mit allem auseinanderzusetzen. Es ist, also ich habe, Felix Schwenzel hat auf einen Artikel verlinkt von Michael Hahnfeld Und da ist für mich dieser eine.
Oh, der war so schlimm.
Der war so schlimm. Und ich hab nur einen Halbsatz. Ist wirklich ein halber Satz, den ich jetzt hier einfach mal gerne zitieren möchte, weil er für mich so dieses ganze Dilemma so zusammenpasst. Spiegel Online hat vor mehr als einem Jahrzehnt die Kostenloskultur etabliert, unter der Verlage im Netz bis in alle Ewigkeiten ächzen werden. So. Und also erstens, Spiegel Online, die Etablierung der Kostenloskultur, das war damals, dass irgendwann Ende der 90er oder Mitte der 90er oder ja, nee, Ende der 90er, ich weiß nicht. Also dass bei Spiegel irgendjemand per FTP eine HTML-Seite hochgeladen hat und gesagt hat, guck mal, wir haben jetzt ja auch eine Webseite, weil irgendwie ist das Web toll. Was jetzt uminterpretiert wird als Etablierung der Kostenloskultur. Und also sozusagen alles Neue ist per se böse. Also das ist sozusagen der Sündenfall, der biblische Sündenfall. Und dann halt dieser zweite, dieser hinterm Komma. Und unter der die Verlage im Netz bis in alle Ewigkeiten ächzen werden.
Ja, also das ist Spiegel Online hat damals in den Apfel gebissen, ganz
genau. Und auch in 1000 Jahren, wir werden noch auf dem Mars leben. Aber die Verlage werden auch dann noch kein vernünftiges Geschäftsmodell im Netz gefunden haben. Und das sagt ein Redakteur einer Zeitung, ohne rot zu werden. Und wie soll man denn in so einem Umfeld, nehmen wir mal an, du würdest jetzt bei der FAZ arbeiten und hättest jetzt tolle Ideen, wie man vielleicht eine digitale Strategie aufbauen könnte oder wie man einfach nur die App weniger scheiße machen könnte oder sowas. Wie willst du denn in so einem Umfeld, wo solche Leute das Sagen haben, die Vorhersage machen, dass es nie wieder gut wird. Also das ist ja, da steckt's ja drin. Es wird nie wieder gut werden. Es kann nie wieder gut werden. Es darf nie wieder gut werden. Und das ist was mich so an dieser Diskussion, also so dieser Journalismus, das ist doch eigentlich eine Sache, die doch von, wo ich zumindest vermuten würde, dass das Menschen sind, die eine positive Zukunftsvision haben. Die sagen, wir wissen nicht, wie es gehen wird, aber wir müssen dafür kämpfen, dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart. Und Journalismus ist eben ein Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.
Und geht gerade der Arsch auf Grundeis, das glaubst du gar nicht. Also wenn du dir auch mal die Zahlen anguckst, wie die FAZ so abstürzt in den Zahlen, ne? in den Abonnentenzahlen, in den Anzeigenpreisen und so weiter und so fort. Und ein Ende ist ja nicht in Sicht. Das heißt also mit anderen Worten, die schreiben gerade wirklich mit dem Wasser bis zum Hals. So, das ist, das muss man immer dabei denken. Deswegen, ich habe da so auf so einer menschlichen Ebene auch immer so ein bisschen, sag ich mal, Empathie übrig für sowas. Ja, also dass sie halt, das sind keine rational agierenden Menschen mehr. Das sind wirklich Menschen, die um ihr Überleben bangen.
Nee.
Oder beziehungsweise zumindest von ihnen als legitime Wirklichkeit anerkannte Umwelt, die da gerade um sie herum zusammenbricht. Ne? Also du hast total recht, dass man halt auch eigentlich seit Jahren hätte mal dran gehen können und sich mal alternative Modelle auszudenken. Aber das ist halt...
Aber sie sind jetzt auch schon seit 10 Jahren in Vollpanik die ganze Zeit. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie...
Panik wird aber größer.
Das sind doch eigentlich intelligente Menschen. Und da sollte man doch irgendwann mal vermuten, dass die irgendwann mal an den Punkt kommen, wo sie sagen, okay, hilft nichts, wir müssen eine Lösung finden.
Also Max, folgendes. Es ist ja auch nicht so, dass halt auch nicht probiert worden ist und dass halt nicht irgendwie Experimente existieren würden. Und jetzt...
Was ist denn da probiert worden?
Und zum Positiven, und das ist ja auch nicht so, als ob nicht auch Experimente existieren würden, die funktionieren, ja. Aber, das ist der Punkt. Also, du hast dann zum Beispiel solche Sachen wie BuzzFeed, die, finde ich, eigentlich genau das gemacht haben. Sie haben den Journalismus unter den neuen Bedingungen neu erfunden.
Ne? Genau.
Im Sinne von, wir nutzen das Netz auch vor allem für Feedback, um unsere Artikel zu optimieren und so weiter und so fort. Und das ist aber genau das, was jetzt zumindest die Riege der alteingesessenen Feuilletonisten als zumindest mindestens den Untergang des Abendlandes, wenn nicht der gesamten Zivilisation erachten.
Genau.
Das geht natürlich auch gar nicht, ne? Also jetzt da halt so datenmäßig da mal so reinzuschauen, was die Leute wollen und was die nicht wollen, das ist
Nicht nur das, überhaupt sich dem Publikumsgeschmack anzupassen, ist ja schon verwerflich. Also überhaupt was zu schreiben, was unterhaltsam ist, ist ja sozusagen. Das ist ja auch eine Diskussion, die man wahrscheinlich schon seit ungefähr 100 tausend Jahren
man
hat.
Man kann natürlich auch darüber streiten, wie gut jetzt und wie wichtig jetzt irgendwie Listicles sind und also ich sag mal so dieses journalistische Selbstverständnis von wegen, ja, auf unseren Schultern sozusagen liegt die Demokratie. Das ist natürlich auch totaler Quatsch, wenn man sich halt überlegt, dass halt gerade sowas wie FAZ wird halt von einer ganz kleinen Elite in Deutschland gelesen. Und die Elite, die dann vielleicht tatsächlich aufgrund von FAZ-Artikeln ihre Meinung bildet, die hat natürlich auch einen wesentlichen Einfluss auf die Demokratie, aber das kann man ja nicht mehr Demokratie nennen. Das ist dann ja eigentlich so eine Plutokratie fast, ja.
Ich finde, dass halt eigentlich gar nicht so viel probiert worden ist. Und gerade wenn man sich das drumherum anguckt, wie sich das Umfeld, also sozusagen, wie sich das Netz, was da alles so generell im Netz ausprobiert worden ist. Und ja, natürlich gibt es so Sachen wie BuzzFeed und Konsorten. Das ist, die kommen ja aber alle eher nicht so aus diesem Bereich. Und auch die, finde ich, ist jetzt nicht so irre viel, was da probiert worden ist. Also ich meine, die nähern sich so ein bisschen dem Ganzen an, aber ich finde, man hätte in sehr, sehr vielen Richtungen noch eine Menge probieren können. Und gerade so von diesen klassischen deutschen Verlagen, da ich meine, wenn die dir eine App installieren, die dir ständig irgendwelche nervigen Push-Notifications schickt, das ist ja schon das höchste der Gefühle. Das ist ja für die immer noch Modernität. Und ich finde zum Beispiel so bekloppt, dass wenn ich zu Spiegel Online gehe, also ich meine, wir sind es mittlerweile gewohnt, dass das Web hyperpersonalisiert ist und dass ich auf Facebook gehe und sehe nur die Nachrichten meiner Freunde und ich gehe auf Google und kriege nur die Suchergebnisse, die in meinen Stream reinpassen. Wenn ich aber auf Spiegel Online gehe, dann hier, du bist Deutscher, du hast dich gefälligst für Fußball zu interessieren. Ja, aber ich interessiere mich nicht für Fußball. Hier, Fußball. Und dass da immer noch diese Denke vorherrscht, dass gefälligst ich mich für das zu interessieren habe, was die Redaktion gerade ausgewählt hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es überhaupt ernst nennenswerte Versuche gibt, daran was zu ändern. Und ich habe das Gefühl, dass die Verlage gerade im Wesentlichen, sie lassen sich treiben von dem, was gerade da ist. Also eine Zeit lang haben sie festgestellt, okay, es kommt eine Menge Traffic über Google, dann haben sie halt irgendjemand eingestellt, der so ein bisschen die SEO gemacht hat, so jetzt nimmt das über Google langsam ab, jetzt stellen sie fest, dass es über Facebook besser läuft, darum machen sie es jetzt halt ein bisschen über Facebook, aber dieser Versuch irgendwie was, das Ganze auch mitzubestimmen, nicht nur auf einer Artikelebene, also ich meine, dass da bei der New York Times und so hin und wieder mal tolle Experimente gemacht werden, wie man Geschichten im 21. Jahrhundert erzählen kann, das ist ja, sei ja ungenommen, aber sozusagen auch bei der ganzen Präsentation und beim Vertrieb, da habe ich das Gefühl, dass da wirklich exakt gar nichts passiert ist. Also jedenfalls fällt mir nicht viel ein. Und dann ist doch halt irgendwann die Frage, woher soll es denn kommen? Also Google und Facebook sind bäh. Das Leistungsschutzrecht hat dafür gesorgt, dass zumindest in Deutschland keine Startups entstehen werden, die irgendwas Spannendes mit Nachrichten machen. Also auch Spannendes auch im Sinne von damit Geld verdienen könnten. Das war ja immer das wichtigste.
Und, ja.
Das war ja immer das wichtigste Argument des Leistungsschutzrechts. Die verdienen mit unserem Artikel Geld. Wo man natürlich
sagen könnte, gab es ja tatsächlich sogar Startups, die dann wirklich auch einfach dicht gemacht haben, nachdem das Leistungsschutzrecht kam. Also,
und anstatt einfach zu sagen, wir haben keine Idee, wo es lang geht, die haben vielleicht eine Idee, wo es lang geht, lass uns mal gucken, was die machen, wird ihnen in die Fresse gehauen und sie werden dicht gemacht. Und dann wundert man sich im Nachhinein. So, und die Verlage haben jetzt, oder die Zeitungen haben jetzt definitiv keine Strukturen, die dafür gemacht sind, irgendwie kreativ mit diesen ganzen Themen umzugehen und nach neuen Lösungen zu suchen. Also das ist ja, weil ja, also ich hab neulich mit Rob hier darüber geredet, so von wegen, wie viel Aufwand wäre es denn, so ein RSS-Feed in eine vernünftige App und bla 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 und weiß der Teufel was. Ich meine, ist doch machbar, ist jetzt nicht leicht, aber ist doch machbar. Und da meinte, und Rob ist mir quasi ins Wort gefallen, hat gesagt, aber wer will denn da schon arbeiten? Und das ist tatsächlich, halte ich das für ein großes Problem. Wenn ich heute anfangen würde, nehmen wir mal an, ich hätte totales Interesse daran an Journalismus und an Datenjournalismus. Wo würde ich denn hingehen? Würde ich zu FAZ gehen? Vermutlich nicht. Würde ich zu Spiegel Online gehen? Vermutlich nicht. Würde ich zu Google oder zu Facebook gehen? Wesentlich eher. Weil, ja, es ist, also ich finde diese, ich bin ums jetzt so ein bisschen vielleicht zusammenzufassen. Ich bin an dem Punkt, wo ich der festen Überzeugung...
Hallo? Ja, hallo? Bist du gerade kurz weg?
Ah, jetzt war ich gerade kurz weg, okay. Okay. dann, ich bin hier gerade beim Zusammenfassen sozusagen, dass ich mittlerweile der Meinung bin, dass diese Zeitung, also sie werden wahrscheinlich als Marken überleben, aber die Leute, die sie machen, die sie bezahlen und sowas, die werden sich total ändern. Und also die werden nicht überleben, die allermeisten dieser Zeitung. Und sie haben sich eigentlich schon damit abgefunden. Das ist der Grund, warum sie nicht überleben werden, weil sie eigentlich schon gesagt haben, es ist doch schon vorbei.
Krass, ja. Ich bin jetzt gerade, während du hier redest, bin ich gerade auf ein Foto der ADC-Jury 2015 gestoßen.
ADC?
ADC, das
Art ist Directors Club.
Art Directors Club, genau.
So Werbezeug.
Genau, ich bin ja nicht in der Werbung, aber halt Marte kennst du ja, ne? Mhm. Marte ist in der Jury.
Oh.
Und deswegen habe ich das jetzt gerade gesehen. Ich bin ein bisschen schockiert gerade, weil es ist wirklich keine einzige Frau dabei. Ist ein reiner Penisclub. Naja.
Tja.
Interessant. Tja. So ist die Werbung. Was wollte ich jetzt? Genau. Ja, du hast absolut recht. Also da geht noch eine Menge irgendwie und da wurde viel verpennt. So, also ich bin auch zunehmend frustriert. Andererseits es ist auch nicht so einfach, also da irgendwie wirklich Geld zu verdienen.
Natürlich.
Und am Ende des Tages kommt es halt einfach mal genau auf diese einen Faktor an. Also da, wie viel Geld fällt dabei raus und wie viele Leute kannst du dafür einstellen und und das muss natürlich dann auch innerhalb deines Sprachraums funktionieren. Du musst innerhalb deines Sprachraums genug Geld verdienen. Ne? Irgendwie, du kannst natürlich im englischen Sprachraum anders skalieren als im deutschsprachigen Raum. Und ja, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, wer hat jetzt davon auch Einfluss, wer hat darauf nicht Einfluss. Und ja, ich bin da immer noch gespannt und ich denke auch, es gibt Modelle. Ich bin aber ich fände es auch nicht so super, wenn jetzt nur so Buzzfeeds gäbe, ja, auf der Welt. So.
Ich fände das total scheiße. Genau darum, und ich meine, Instant Articles, man kann ja nun sagen, was es will, aber es ist ja nun definitiv nicht für Buzzfeed optimiert, sondern es ist ja eher für längere Artikel optimiert. Das war eine der Hauptbeschwerden, die ich am Anfang gelesen habe. Die Artikel sind ja alle viel zu lang, die darüber gerade veröffentlicht werden. Also es ist,
Ich finde das übrigens auch interessant, dass Felix Schwenzel jetzt angefangen hat, also seine Artikel auch bei Facebook Cross zu posten, Volltext. Ich bin heute gefragt, ob er das auch irgendwie automatisiert, aber er macht das tatsächlich per Hand, ja.
Mhm.
Also er passt dann seine Artikel auch nochmal per Hand an, sodass sie halt in Facebook halt besser funktionieren und dann haut er die nochmal bei Facebook raus. Und also so viel Arbeit macht er sich dann auch noch. Das finde ich schon echt ein bisschen krass. Also
ja.
Das mache ich eigentlich nicht. Kann dann aber auch gleich das, was er sich dann zusammen händisch zusammengedingst hat, kann er dann auch Copy-Paste gleich bei Google Plus reinschmeißen, meint er.
Bei was? Ja.
Ja, das ist total gut. Und hat dann nochmal zwei Leser extra.
Großzügig.
Also diese Instant Articles, ich finde, mir fällt das schwer, das irgendwie zu skandalisieren. Ich finde, es ist ein gutes Symptom für das, was im Journalismus, aber auch darüber hinaus abgeht. Deswegen habe ich das auch als Beispiel genommen.
Ja, so ähnlich geht es mir auch. Also ich finde, die Artikel selber sind einfach gut gemacht. Das ist eine schöne Sache. Das ist technisch, ist das einwandfrei. Ich kenne auch ein paar Leute aus dem Team, die das gemacht haben. Sind hochgradig an Journalismus interessierte Menschen, lustigerweise. Und es ist einfach eine sehr gut gemachte Lösung. Und es erfindet auch nicht die Welt neu. Also es ist, man könnte bei all dem sagen, naja, das hätte man jetzt aber, das hätten auch die Verlage machen können, wenn sie gewollt hätten.
Ja, beziehungsweise, ich sag mal so, hätte sich RSS auch unter der Mitwirkung der Verlage besser durchgesetzt, dann hätte Facebook einfach das RSS-Format integriert als eine Möglichkeit, das wirklich darzustellen. Das fände ich übrigens immer noch ganz gut, wenn sie das machen würden, wenn sie jetzt einfach sagen können, pass auf, wenn man jetzt einfach sagen könnte, auch so als Blogger, ja, zu sagen so, hey, gib diese Instant Articles doch einfach irgendwie auf RSS-Basis, irgendwie passt das da an, dass ich mein RSS da reinfließen lassen kann. Ich würde meine Artikel komplett das RSS nochmal in Facebook reinfließen lassen, dass die Fullfeed da nochmal syndiziert werden. Und wenn man dann nochmal ein paar Optionen hat, wie man das halt gestalterisch dann nochmal ein bisschen verändern kann und so machen, das würde ich auch nutzen, ja, aber überhaupt nur, dass man per RSS Fullfeeds reinschmeißen kann.
Ich werde das mal vorschlagen.
Warum Facebook das nicht anbietet, so, also.
Ich kenne die Planung dahinter nicht, es wird mich, ich habe wirklich keinerlei Ahnung, was da gerade Stand der Dinge ist oder sowas, aber es würde mich nicht wundern, wenn das vorgesehen ist.
Ja.
Also es ist, dann
könnten alle mitmachen, weißt du, das finde ich dann auch schon wieder.
Na, ich habe, was ich halt gelesen habe, ist halt, dass eine Sicht auf die Dinge und das wäre halt der Google-Weg wäre gewesen, dass diese Inhalte dann plötzlich von allen möglichen Firmen einfach plötzlich auftauchen und halt drinne sind und dass die aus öffentlichen Quellen einfach genutzt werden, um dann halt reingepustet zu werden in den Facebook-Feed sozusagen. Aber da kann man sich immer vorstellen, welcher Aufschrei dann umgegangen wäre.
Nee, das soll man schon selber
machen. Genau, und dass man darum erstmal sich für den Start so eine Handvoll kleine, gut ausgewählte Partner sucht und mit denen das erstmal so wirklich gut durchexerziert und zeigt, was damit geht und das dann nach und nach öffnet, finde ich jetzt ehrlich gesagt keinen falschen Weg. Also das heißt ja nicht, dass es für alle...
Man hätte es ja aber von Anfang an zumindest irgendwie RSS-kompatibel, vielleicht ist es das auch, ich weiß es nicht, aber ja.
Ja, also das ist, ich finde einen langsamen Ansatz zu wählen und finde ich jetzt gar nicht verkehrt und das kann auch werden. Ich weiß nicht, ob es das wird, wie gesagt, ich habe keinerlei Einblick, aber ich werde es auf jeden Fall mal vorschlagen mit dem RSS, das finde ich tatsächlich eine ganz...
Das finde ich toll, das finde ich toll und Felix Schwenzel bestimmt auch.
Felix Schwenzel garantiert auch, das stimmt. Ja, ich habe ja jetzt, ich habe neulich probiert, bei der Süddeutschen eine Zeitung zu kaufen online.
Nein.
Und
wie kannst du nur?
Ja, also der Hintergrund ist der, ich habe irgendwie auf Twitter habe ich einen Screenshot gesehen von jemandem und es ging um einen Artikel darum und zwar eigentlich ganz lustige Geschichte, dass es Gerüchte gibt oder Indizien dafür gibt, dass die Frau des griechischen Finanzministers, dessen Namen ich mir nie merken kann, die Protagonistin aus dem Pulp ist es, glaube ich, Pulp Song, Common People ist. Und ja, darüber halt ein Artikel und ich habe zurückgefragt, Link, Fragezeichen, wie man halt so fragt, und habe dann als Antwort gekriegt, ist in der Varoufakis, genau. Frau Varoufakis sozusagen, ich weiß gar nicht, ob sie so heißt. Und habe als Antwort gekriegt, ja, nee, ist in der Sonntag, in der Wochenend-SZ. Und dann habe ich gedacht, naja, warum soll ich mir da nicht mal so eine SZ kaufen? Und dann habe ich die bin ich in den App Store, habe nach Süddeutsche gesucht, habe zwei Apps gefunden, nämlich einmal die SZ.de App und einmal die auch sozusagen die richtige App, was ja immer auch ein guter Hinweis darauf ist, dass es in dem Verlag überhaupt keine Spannung zwischen Online- und Printredaktion gibt, wenn man schon mal zwei Apps hat. Ja, ich dann installiert die Zeitungs-App, die heißt dann auch Zeitung. Also wenn man die installiert, dann heißt die nicht etwa Süddeutsche oder so. Und für Süddeutsche Zeitung ist wahrscheinlich kein Platz im Springboard. Also heißt sie Zeitung. Und dann habe ich die gestartet, diese App. Ist wiederum mal wieder nicht fürs iPhone 6 angepasst, weil so moderne Technologien, die es erst seit einem Dreivierteljahr gibt, da kann man ja nicht erwarten, dass die unterstützt werden. Da habe ich mir die Zeitung rausgesucht, habe auf Kaufen geklickt, habe $3 für eine einzige Ausgabe der Zeitung. Und das ist für mich mal wieder so ein Hinweis darauf, dass, sorry, ihr probiert es doch gar nicht. Ihr probiert doch nicht mal. Es ist halt offensichtlich einfach so, ja, eine Zeitung am Kiosk, die kostet irgendwie, keine Ahnung, 1,50 oder was kostet denn so eine Süddeutsche am Kiosk? Also muss das...
Was möchte denn das wissen?
Also muss... Testfrage. Also muss...
Also, hä? Also, Ja, kennen gar keine Kioske mehr, die irgendwelche Zeitungen.
Genau. Verkaufen. Aber an denen wird sich halt, an diesen nicht mehr existierenden Kiosken wird sich halt orientiert, wie viel halt sowas online zu kosten. Und wenn man es dann online für den Preis nicht los wird, dann müssen die einfach scheiße sein. Wahrscheinlich ist der Hauptgrund auch einfach, dass sie probieren wollen, mir ein Abo zu verkloppen. Aber ich wollte ja kein Abo. Ich wollte ja wirklich diesen einen Artikel lesen. Okay, also habe ich da meine $3 dafür bezahlt. Das war morgens. Und dann hat er angefangen, das zu laden. Dann siehst du da so ein Activity Indicator, so ein Kreisel in der Mitte, und dann steht da so, lade. Und irgendwo noch eine Prozentangabe, wie weiter geht. Und dieses Laden hat dann, dann habe ich gedacht, okay, mache ich im Hintergrund was anderes, lad mal im Hintergrund. Was ich dann aber nicht mitgekriegt habe, sobald man die App in den Hintergrund schaltet, lädt die nicht mehr weiter. Und das Laden dauert ungefähr eine halbe Stunde. Eine Zeitung, jeden Tag. Und im Hintergrund funktioniert es nicht. Und dann habe ich das irgendwann mitgekriegt, habe dann irgendwann so gegen Nachmittag mitbekommen, die ist immer noch nicht da. Dann habe ich die App halt auf dem Schreibtisch, habe ich die App offen gelassen, habe die liegen lassen, bis die geladen war. So, dann war ich auf dem Weg nach Hause, das war dann schon wieder im Shuttle, hatte ich dann Zeit, die zu lesen, habe ich dann gesucht, so, wo ist denn hier die Suchfunktion? Gibt es in dieser App keine Suchfunktion? Man kann diese Artikel nicht durchsuchen. Ja, ist ja auch eine Zeitung. Eine Zeitung hat ja auch keine Suchfunktion. Insofern
musst du durchblättern. Hallo, Max. Ist genau. Das zu viel verlangt, dass du einfach mal dir ein paar Minuten Zeit nimmst und das mal durchblätterst?
Genau. Und dann habe ich angefangen. Dann habe ich angefangen, diese entsprechenden durch die einzelnen Hefte durchzugehen. Also es ist selbstverständlich, es ist in Hefte unterteilt, weil es ist ja eine Zeitung und das muss ja so unterteilt sein, wie es unterteilt ist. Und ich habe den Artikel dann nicht gefunden, dann war ich mir nicht sicher, vielleicht war es ja auch im SZ-Magazin oder ich weiß nicht, was ich natürlich nicht mitgekauft hatte. Ich musste mir eine Lokalausgabe aussuchen beim Runterladen. Ist nicht so, dass ich etwa Zugriff, dass ich das Recht habe, auf alle Lokalausgaben zuzugreifen.
Jetzt lass mich raten, San Francisco gab's gar nicht.
San Francisco, na okay, also das, aber es ist halt wirklich, es ist so durch und durch organisiert wie eine Zeitung und dann halt auf die schlechteste Art und Weise umgesetzt, wie man es nur machen kann. Und ich habe dann nochmal so sozusagen vom SZ-Magazin, habe ich mir dann nochmal, wie gesagt, dachte ich, vielleicht ist es ja da drin, habe ich mir nochmal das Inhaltsverzeichnis runtergeladen und ich habe es gestoppt. Ich habe ja auf der Apple Watch habe ich gestoppt, wie lange das dauert. Es hat eine Minute gedauert, bis ich das Inhaltsverzeichnis des Süddeutschen Magazins hatte. Das waren ungelogen etwa 12 Überschriften oder sowas in dem Dreh und dazu nochmal 6 Thumbnails. Und das hat eine Minute, mussten die geladen werden. Das ist, aber das repariert man nicht, sondern dann stellt man sich hin und sagt, wer das nicht kauft, ist kostenlos Kultur. Unsere Kunden sind dran schuld, dass sie dieses Produkt nicht kaufen. Und das ist genau dieses, dass man da, also dass man sowas im App Store hat und sich dafür nicht schämt und dafür nicht alle Woche oder alle 2 Wochen probiert oder meinetwegen auch alle 3 Monate mal ein Update rauszuhauen und das zu verbessern und besser zu machen und sowas. Woher soll's denn kommen? Wie soll's denn jemals, wie wollt ihr denn in diesem 21. Jahrhundert ankommen, wenn ihr nicht mal das auf die Reihe kriegt? Und also es ist wirklich
einfach
also,
nicht.
Einfach nicht, genau. Genau, siehst du, genau das ist jetzt das, was ich, genau das ist mein Ergebnis aus dieser Sache. Sie werden einfach nicht ankommen. Und sie haben es auch eigentlich nicht so richtig vor.
Ja, das stimmt schon.
Und naja. Aber das war wirklich eine frustrierende Erfahrung. Und ich habe diesen Artikel, für den ich $3 ausgegeben habe, habe ich bis heute nicht gefunden. Ich habe ihn nicht lesen können. Okay. Also es ist wirklich das Ware nicht erhalten. Das ist die schlimmste Erfahrung, die man machen kann, sozusagen. Und ich werde natürlich nie wieder in der Süddeutsche mehr. Also ich bin dafür jetzt erstmal verbrannt. Und Und man sieht es halt an anderen Ebenen. Also ich meine, ich bin jetzt natürlich hier auch HBO Now-Kunde und Netflix und weiß der Teufel was alles. Und die sind auch alle nicht perfekt. Und gerade HBO, also die können echt noch einige Schüppchen nachlegen. Was so die Qualität, also nicht die Qualität der Inhalte, die sind ja sehr gut, aber was so die Qualität des, gerade, also die Webseite kann man nicht besuchen, wenn man keinen Flash hat. Das ist zum Beispiel so eine Totalkatastrophe schon mal. Und auch diese Trennung in HBO und HBO Now und HBO Go und HBO weiß der Teufel was und ich hab, egal. Aber sie probieren's. Sie setzen sich ran und sie sagen, okay, wir müssen da irgendwann hin. Dieses Kabelnetz, das wird, also hat sich ja gerade HBO auch lang genug echt quergestellt, aber das wird es auf Dauer nicht sein. Wir müssen irgendwann in diesem 21. Jahrhundert ankommen. Und ja, Bitte, probiert's wenigstens.
Gut, wollen wir das Journalismus-Thema jetzt?
Ja, können wir machen.
Dann begraben.
ja.
Also wo es hingehört, praktisch, ja.
Genau.
Ich wollte noch ganz kurz erzählen, lass uns mal in den unterhaltsameren Part gehen. Ich war jetzt zweimal im Kino. Ich war seit Ewigkeit nicht mehr im Kino.
Okay.
Ich gehe eigentlich irgendwie vielleicht 2-3 Mal oder so, irgendwie vielleicht im Jahr eigentlich so im Kino. Und ich war jetzt sozusagen 2-mal hintereinander, kurz hintereinander ins Kino. Und ich glaube irgendwie, ich werde auch demnächst wieder öfters ins Kino gehen, weil momentan laufen echt so viele interessante Filme an, dass ich da irgendwie auch nicht so richtig an mir reißen kann. Also ich war jetzt vorgestern war ich in Mad Max.
In Mad Max?
Gesehen?
Ah ja, nee, hab ich nicht gesehen.
Solltest du auf jeden Fall tun. Ich war hier schön irgendwie am Potsdamer Platz, IMAX 3D Originalversion, also volle Dröhnung. Supergeil, relativ weit vorne. Alter Schwede, das Ding haut dich um. Einfach, das ist einfach richtig, richtig, richtig geiles Action-Kino.
Okay.
Also super geil gemacht, also geile Ausstaffierung, geile Kostüme, geile Autos, die da rumfahren, also wirklich so bizarre Objekte, die da irgendwie herumfahren. Also so, es hat halt alles so von so Burning Man Style natürlich, ne, aber halt irgendwie total abgedreht und nochmal eine Schippe mehr böse und vor allem einfach eine wahnsinnige Action, in der wirklich sehr reduziert mit CGI umgegangen wurde und viel echtes Blech durch die Gegend herumgewuchtet wurde. Und das merkt man einfach auch. Das macht richtig Spaß zu sehen. Und also man ist wirklich, ich weiß nicht, 2 Stunden lang krallt man sich in seinen Sitz und dann ist es vorbei. Es wirkt auch nach. Es ist wirklich wirklich ein Film to remember, so, ja, also es ist richtig gut.
Okay, sollte ich mir den mit einer hochschwangeren Frau angucken, den Film?
Bin ich nicht so... Weiß ich nicht. ein anderer Film, der auch genauso gut ist, aber ganz anders, ist Ex Machina.
Mhm.
Das ist dieser Film über AI. Ich finde das interessant, dass halt mittlerweile dieses Topos der Singularität, der technologischen Singularität, was halt irgendwie damals 2007, 2008 oder so, war das ja noch irgendwie total so ein Nerd-Thema, ne? Womit sich halt nur ganz wenige Nerds so auseinandergesetzt haben. Mittlerweile wird das ja echt überall im Kino und in Serien und hast du nicht gesehen, überall verhandelt. Und das ist halt auch so ein im Endeffekt ein Film über künstliche Intelligenz, der wirklich sehr, sehr intelligent ist. Im Endeffekt geht es um einen Turing-Test, aber noch ein bisschen aufgebohrten Turing-Test im Sinne von, ja, also irgendwie irgendein Chatraum, der halt irgendwie anonym versucht, einen Menschen zu überzeugen, ein Mensch zu sein. Also da hatten wir ja schon auch ein paar gelungene Turing-Tests, ja, dass halt irgendwie Leute davon überzeugt waren, dass auf der anderen Seite halt ein Mensch sitzt. Sondern halt wirklich, du sitzt also Turing-Test insofern umgebaut, du sitzt einer künstlichen Intelligenz gegenüber, von der du weißt, dass es eine künstliche Intelligenz ist. Und trotzdem musst du davon überzeugt sein, dass sie ein Bewusstsein hat. Ne? Also trotz, das ist so das Ausgangssetting und dementsprechend besteht dieses ganze Setting auch echt extrem viel aufs Dialogen, also das genaue Gegenteil von Mad Max, in den Dialoge praktisch nicht vorkommen. Ja, also selbst die Dialoge, die vorkommen, sind so genuschelt, kannst du auch überhören, ist auch eigentlich egal, ja. Also
es wird auch den Director's Cut geben, ohne Dialoge.
Genau, sozusagen, ja. Und da ist es halt so das Gegenteil, es ist ein Kammerspiel im Endeffekt, ne?
Okay.
Also wirklich irgendwie ein Setting in Räumlichkeiten und dort halt mal sozusagen Dialoge zwischen dieser künstlichen Intelligenz und ihren Gegenübers. Und da entspringt sich dann aber wirklich eine sehr, sehr spannende, interessante Story raus. Das ist so ein bisschen ähnlich wie dieser Film mit Ben Kingsley und Sigourney Weaver, wo er da so ein Typen aus dem Pinochet-Regime spielt. Das ist egal. Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so ein Kammerspiel und sehr, sehr interessante psychologische Dinge finden dort statt und die natürlich viel mit Bewusstsein zu tun haben, die in ganz interessante philosophische Tiefen führen auch, aber halt auch sehr, sehr zugänglich und sehr, sehr gut gemacht. So ein bisschen so eine Mischung aus Hör und Acceleration, also oder wie ist dieser andere Film über technologische Singularität, der vor, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr lief?
Dieser, über den Typen, der sich in seine Siri verknallt?
Ja, genau, das war Hör. Das war Hör.
Ja, genau.
Genau. Aber ich mache noch einen anderen Film.
Okay.
Da gab es nämlich letztens auch schon vor 2 Jahren oder so, gab es schon nur einen Film. Ich glaube, mit Tom Cruise. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Tom Cruise und wo es darum geht, dass dort auch eine im Endeffekt durch Mind Upload so eine künstliche Intelligenz das Leben zum Leben erwacht und dann irgendwie die Weltherrschaft an sich reißt. Ganz so weit geht dieser Film nicht, aber da geht er auf jeden Fall auch genau in diese Richtung im Sinne von künstliche Intelligenz und Bewusstsein entwickeln und was machen Maschinen dann, ja? Und ich glaube, das ist jetzt so ein Topos, das halt auch durch die zeitliche Nähe immer, also dieser der vorhergesagten Ereignisse immer näher rückt und das immer noch irgendwie, das halt so die Leute zu beschäftigen beginnt, also beziehungsweise, dass halt jetzt die Diskurse in so einer Breite anfangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das finde ich sehr spannend. Müssten wir eigentlich auch mal irgendwie drüber reden im Podcast? Haben wir da schon mal jemals über technologische Singularität und sowas geredet?
Ich glaube immer mal wieder so ein bisschen, aber jetzt nicht so ausführlich, nur einem Thema sozusagen.
Naja, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Ja, also das so als Kulturempfehlung.
Kino.
So. Kino-Empfehlung gerade. Genau, und dann kommen noch ein paar Filme, die ich mir unbedingt auch noch angucken will. Ich würde mir, glaube ich, gerne den neuen Terminator auch angucken, der im Endeffekt auch das Thema hat, natürlich. Ne? Und dann würde ich mir, es gab noch ein paar andere Filme, die ich immer noch gucken will. Genau, den neuen Avengers, den habe ich auch noch nicht gesehen. Naja.
Den letzten Film, den ich gesehen habe, war Home. Ein 3D-Animationsfilm. Aber ganz süß.
Home?
Ja. Okay. Ist, aber ein bisschen, leider könnte besser sein, aber ganz nett. Was nächste Woche, nächsten Freitag, also nicht jetzt kommenden Freitag, sondern nächste Woche Freitag läuft, hier San Andreas an. Ich weiß nicht, vielleicht ist der in Deutschland.
Oh ja, das ist jetzt deine Zukunft jetzt.
Das ist meine Zukunft.
Da habe ich den Trailer gesehen.
Das ist lustigerweise der Tag, an dem auch meine Schwiegermutter hier ankommt.
Oh yeah.
Und da haben wir so Witze drüber gemacht, ob wir dann mit der armen, gejackleckten Frau ins Kino gehen und guck mal, da wohnen wir.
Genau. San Andreas. Ist übrigens auch ein guter Freund von mir, der wohnt hier gleich um die Ecke.
Manchmal ist er schlecht gelaunt, aber man weiß nie wann. Genau, das ist so, mal gucken, ob ich mir den angucken kann, den Film. Ist auf jeden Fall so richtig, also ich habe den Trailer gesehen und es ist so wirklich so im Trailer. Guck mal, da ist unser Haus. Oh, guck mal, da war unser Haus.
Ja, das wird lustig. Ja, das ist mal, das fand ich interessant, also mal so ein Katastrophenfilm mit so einem relativ dann doch realistischen Szenario, ne? Also
ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie realistisch das ist, das würde mich mal interessieren.
Es gab ja schon.
Dass es hier zu einem Erdbeben kommen könnte, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.
Also ausgerechnet in San
Francisco. Ausgerechnet.
Niemals. Nein.
Nee, aber also in dem Film, ich glaube, das ist dann schon so ein bisschen so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so realistisch auf der Ebene, auf der Godzilla realistisch ist, weil es ja Echsen gibt. Also das, kann ich mir gut vorstellen, sagen wir es so. Also ich habe irgendwie so...
Ach, wer weiß.
Also dass da so der Boden im großen Stil wegbricht und so quasi die ganze Städte wie so von so einem Teppich runtergefädelt werden und sowas. Das,
wie war das mit Nepal? Also teilweise haben sich Ortschaften um mehrere Meter verschoben. Irgendwie, ja. In Nepal gab es doch jetzt letztens das große Erdbeben.
Ja. Also
wenn so ein Ding dort in San Andreas ist, alter Schwede, da will man nicht dabei sein.
Das ist ja sowieso, das ist irgendwie so dieser Moment, so dieses, es könnte so irgendwann, als ich noch im Menlo Park war, hatte ich so diesen Moment abends, ich lag abends im Bett, konnte nicht einschlafen und dachte mir kurz so, es könnte jetzt losgehen. Theoretisch. Und dann, also nach ein paar Gedanken, so überlegt man, denkt man kurz drüber nach, am besten nicht drüber nachdenken, da wird man nur wahnsinnig.
Das glaube ich auch nicht.
Das ist echt so ein Thema, das muss man einfach verdrängen, ansonsten, anders hat man keine Chance. Wir sind gut im Verdrängen, wir Menschen.
Ja, finde ich auch. Also ich bin auch ganz stolz auf uns.
Vielleicht sollte man das mal, ist das auch der Grund, warum sich die Menschen, dieses Nudging, vielleicht sollte man sich das ja mal nicht unter dem, wie böse das könnte das alles werden, sondern es sind ja auch, also ich meine, im Zweifelsfall haben alle anderen diese Werkzeuge. Wahrscheinlich ist Werbung, ist wahrscheinlich auch zu einem Großteil, wenn sie gut, halbwegs gut gemacht ist, einfach nur Nudging.
Ja, natürlich, ja.
Und vielleicht sollten sich irgendwelche Aktivisten diese Werkzeuge eher besser zu bedienen. Natürlich wird es immer irgendjemand geben, der sagt, nein, man muss die Leute aber so überzeugen, aber es funktioniert halt nicht.
Ja, also ich fand das zum Beispiel auch ganz gut. Also der Holm Friebe hatte in seinem Talk ein schönes Beispiel für Nudging, das man auch gar nicht so als solches verstehen wollen würde, aber im Endeffekt eigentlich ist dargelegt, und zwar, wenn du im Hotel bist, kriegst du immer diese Hoteltürschlüssel, ne? Also deine Hotelzimmerschlüssel, ja, mit so einem riesengroßen, schweren Döngeldoing dran. Ne?
Genau, damit man es nicht mitnimmt.
Das hat im Endeffekt nichts anderes, als es will dir erschweren oder es will es dir unconvenient machen, dass du das halt irgendwie rausträgst, damit du es halt irgendwie am besten an der Rezeption abgibst oder was weiß ich, ja. Es verbietet dir nicht, dass du es mitnimmst. Ja, es macht
bringt
es
dir auch gar nicht.
Einfach. Es versucht dir nur, es möglichst unkomfortabel zu machen, es mitzunehmen. Ne? Das ist halt so Nudging. Du, ich muss mal ganz kurz aufs Klo.
Okay, dann kann ich einen anderen Fall für Nudging so lange nennen. Und zwar bei Facebook ist es so, dass mittwochs ist Work from Home Day. Also das wird eigentlich immer dafür gesorgt, dass man keine Termine hat, sodass man von Hause zu Hause aus arbeiten kann, so wie ich das jetzt heute machen oder gleich machen werde. Und aber dafür gibt es dann mittwochs immer besonders gutes Essen. Bananasplit-Eis gibt es auch immer nur mittwochs. Ja, aber das ist eigentlich, also so diese ganzen Nudging-Nummer ist, es fällt mir schwer, da mich irgendwie moralisch drüber zu entrüsten, weil im Endeffekt ist es, also ich werde demnächst ein Kind haben und dieses Erziehung könnte man eigentlich auch jahrzehntelanges Nudging nennen. Und man kann jetzt natürlich irgendwie probieren, irgendwie die ganze Zeit mit Argumenten zu kommen oder weiß der Teufel was. Und man kann, wie viele Menschen es machen, man kann sie schlagen und das ist definitiv eine schlechte Lösung. Oder man kann einfach probieren, halt so ein bisschen in Richtung des erstrebenswerten Ziels, die Kinder zu manipulieren. Aber das ist doch mein Job. Gibt es doch nichts daran auszusetzen. Ist doch vielleicht die beste Variante von allen. Also jedenfalls fällt mir gerade keine bessere ein, die auch halbwegs realistisch ist. Und das ist ja auch, also klar, diese Hotelschlüssel-Variante, das sind einfach. Das ist ja dann, das Schöne daran ist ja, dass man, wahrscheinlich gibt es das in viel, viel mehr Bereichen, als wir uns dessen bewusst sind, aber dass man plötzlich dann sozusagen da einen Bereich hat, in dem man keine Regeln braucht, also jedenfalls keine geschriebenen Regeln. Und ansonsten, also es ist ja dieser Kommunikationsaufwand, nehmen wir mal an, dass du um jetzt bei den Hotelschlüsseln zu bleiben, man müsste ja den Hotelgästen immer vorher auch erstmal kommunizieren, hey, gebt mal eure Schlüssel ab. Das muss ja auch nicht, also durchaus nicht gang und gäbe. Ist ja keine Selbstverständlichkeit. Man kriegt, also hätte man jetzt die Wahl, ob man da überall das ganze Hotel voller Hinweisschilder macht.
Genau, die Zimmerschlüssel kommunizieren das selber.
Sie genau.
Kommunizieren von sich aus, hallo, nimm mich nicht mit.
Genau, das ist, ich habe gerade gesagt, dass ich da eigentlich überhaupt nichts Schlimmes dran finden kann. Und das ist ja in sehr, sehr vielen Bereichen durchaus üblich, das so zu machen.
Punkt. No.
Bovo, was fällt mir bestimmt. Softwarebereich gibt es ja auch massenhaft von.
Genau, ja. Also im Endeffekt ist jedes UX-Design, jedes Durchdachte, ist natürlich auch irgendwie Nudging, weil du natürlich eine Benutzerführung machst. Ne? Also du willst ja Benutzer führen,
genau,
durch deine Sachen und jede Führung ist ja ein Nudgen, ne? Wenn du jemanden irgendwo hinführst.
Kommt jetzt, es ist aber nicht die Aufgabe eines Staates, seine Bürger permanent zu erziehen. Doch Gesetzgebung ist eigentlich im Endeffekt genau das, permanente Erziehung. Also es ist, wir haben Gesetze und und du musst deine Steuern zahlen und darfst allen anderen nicht erschießen und so. Das ist eigentlich, ist das im Endeffekt permanente Erziehung sozusagen. Oder nicht Erziehung, sondern einfach Vorgaben von Verhaltensregeln.
Genau, das ist aber ein Unterschied, ne? Also du kannst halt einerseits, also du kannst natürlich sagen, so, tue dies nicht und tue das nicht, und wenn du das tust, dann sperren wir dich ein. Das ist halt so das Gesetz, ja.
Genau.
Aber du kannst halt auch versuchen, die Leute zu erziehen, zu sagen, so, hey, das ist sinnvolles Verhalten, das ist nicht sinnvolles Verhalten. Wir sanktionieren nicht, wenn du gegen diese Vorschrift agierst, aber du wirst dadurch halt einfach implizite Nachteile erfahren. Ja, das ist so ein bisschen das, was Nudging macht. Und insofern ist es halt sozusagen schon eher Erziehung als sozusagen das eigentliche Strafgesetzbuch, ja?
Ja, ja, klar. Das ist, aber das, wie gesagt, das halte ich ja eher für was, also es ist natürlich dadurch, wird es problematisch, dass es halt nicht, dass wir ein Werkzeug haben, um gegen, oder zumindest ein theoretisches Werkzeug haben, um gegen Gesetze vorzugehen. Also was kein Gesetz ist, kann nicht erzwungen werden, und darum gibt's halt eine Diskussion um Gesetze, bla bla bla, und es gibt Gerichte und man kann alle möglichen Sachen damit ummachen. Bei Nudging ist das natürlich schwer. Also ja, mein Finanzamt schickt mir aber, also sagen wir mal so, was ja zum Beispiel dann eine Form von durchaus polizeilichen Nudging ist, ist ja dann, dir halt irgendein Formular vorzulegen, wenn du, nehmen wir mal an, verdächtigt bist wegen irgendwas, und hier machen sie nochmal Aussagen da und dazu und da und dazu und da und dazu, und zu tun, als ob das irgendwie ein formelles Protokoll wäre, was ganz offiziell wäre. Und aber wenn du mal einen Anwalt drüber gucken lässt, dann der würde dir sagen, dazu sagst du nichts, dazu sagst du nichts, dazu sagst du nicht, weil dich niemand dazu zwingen kann. Aber du kriegst halt dieses Formular. So, das könnte man jetzt als eine Form von Nudging bezeichnen. Und da testet dann die Polizei sozusagen aus, wie weit kommen wir denn damit? Und das ist, da kann man nichts gegen machen. Was will man denn da tun? Will man der Polizei verbieten, irgendwelche Formulare hinzulegen? Und ja, also das halte ich für,
Also das geilste, frappierendste Beispiel, das Holm Friebe da gebracht hat bei dem Talk, war eine Statistik darüber, wie viele Organspender es in verschiedenen Ländern gibt.
Ja.
Und irgendwie in Deutschland gibt es irgendwie, glaube ich, so 13% oder ich denke jetzt mir Zahlen aus, aber es kommt ungefähr hin, also Größenordnung mäßig. Und in anderen Ländern hast du so 95%.
Mhm.
Und der Unterschied zwischen diesen 95% und diesen 13% Ländern ist ganz einfach der, dass der Default anders ist. Ja? Mhm. Also der Default ist in vielen Ländern, du bist Organspender bis zu dem Zeitpunkt, wo du dem widersprichst.
Mhm.
Dort sind die Leute bis zu 95% Organspender. In Deutschland und in Dänemark und in anderen Ländern, wo du halt irgendwie sozusagen inopten musst, um Organspender zu sein, da hast du dann halt irgendwie so, keine Ahnung, so 10-13% oder sowas.
Mhm.
Und da kann man einfach auch sehen, wo es halt auch total sinnvoll ist. Ja, das ist halt auch Nudging. Also Default-Einstellungen sind Nudging.
Na, darüber hinaus also, ja noch durchaus, also in Deutschland ist es ja auch so, dass der Prozess, könnte man jetzt sagen, bewusst oder, nee, wahrscheinlich nicht bewusst, sondern einfach, aber es ist einfach sehr kompliziert ist. Also du kannst dann irgendwann mal dieses dämliche Kärtchen ausfüllen, dass du Organspender bist.
Genau.
Was ich dann auch irgendwann gemacht habe, dass man laminieren müsste, damit es im Portemonnaie nicht ständig kaputt geht, weil das ist nach in einem halben Jahr ist das einfach im Arsch, dann vergisst du es wieder auszutauschen. Aber irgendwann kriegst du halt mit, im Zweifelsfall hat dieses blöde Papier, dieser Papierzettel eh keine Relevanz, sondern es werden deine Angehörigen nochmal gefragt. Und also es müssen schon so viele Sachen müssen nicht schief gehen, dass das, ja, warum? Genau.
Also, und da finde ich dann halt zum Beispiel das auch total sinnvoll, dass man dann sagt, okay, wir sind uns sozusagen der Macht der Default-Regelung bewusst und setzen dann den gesellschaftlich gewünschten Zustand auf Default.
Mhm.
Und das ist definitiv Organspende, ne? Also muss man schon mal sagen.
Ja, es gibt natürlich, okay, jetzt will ich dann auch nochmal ein extrem negatives Beispiel für Nudging nennen, sozusagen, was ich dann als solches bezeichnen würde, und zwar, das ist hier gerade in Amerika, ist das relativ weit verbreitet, nämlich die Wählerregistrierung.
Genau, das ist im Endeffekt ist auch Nudging, weil es Leute davon abhält.
Genau, und zu wählen, ja. Für Leute, die das jetzt nicht wissen, also es gibt in einigen Bundesstaaten gibt es hier Wahlbetrug vorzubeugen, ist das vorgebrachte Argument. Wahlbetrug, der tatsächlich nachweislich nicht existiert. Um dem vorzubeugen, werden Gesetze geschaffen, dass sich Wähler registrieren müssen, in dem Wissen, dass schwarze Wähler eher nicht dazu neigen, sich zu registrieren, aus diversen Gründen. Und somit quasi es schwerer gemacht wird zu wählen. Und das ist ja, finde ich ja auch hier gerade, ich weiß ja, Wahlen sind ja hier immer an einem Dienstag, glaube ich. Das ist ja wirklich auch der dämlichste Tag von allen, ist, um zu wählen. Und halt lange Schlangen vor Wahllokalen und so eine Sachen sind natürlich alle geeignet, um Leute, die eigentlich wählen wollen, vom Wählen abzuhalten. Und das ist natürlich auch eine Form von Nudging, klar. Also es ist,
in der Hinsicht finde ich das schon immer sehr erstaunlich, wie hoch die Wählerquote in den USA dann doch ist, ne? Wenn man dann mal bedenkt.
Ich bin mal sehr gespannt darauf.
Die ist niedriger als in Deutschland, aber also wenn man aber halt guckt, was für einen Effort man hat, um zu wählen zu gehen, dann ist es halt schon echt nicht schlecht.
Überhaupt dieses ganze Spiel mit den Wahlen.
Also überhaupt irgendwie, ich sag mal so, also eine Zahl, die über 1% ist, die erstaunt mich dann halt auch einfach.
Ja, also es ist, ich meine, jetzt geht ja hier so langsam geht ja der Wahlkampf hier los. Also ich krieg da im alltäglichen Alltag kriege ich da nichts von mit. Also es ist jetzt wirklich nur vom Daily Show gucken. Aber das jetzt hier, beziehungsweise last week tonight, und
nicht erstmal Vorwahlkampf irgendwie?
Ja, also es sind ja noch im November nächsten Jahres sind ja überhaupt erst die Wahlen. Also es ist ja wirklich alles noch sehr, sehr, sehr weit hin
und
weg.
Und dann der Vorwahlkampf kann ja auch nochmal spannend werden, wie ja eigentlich die Barack Obama-Geschichte auch zeigt, ne? Also.
Ja, klar, also es ist ja, also gerade bei den Republikanern ist ja noch nichts ausgemacht.
Jeb Bush will, ne?
Jeb Bush. Ich habe den Überblick verloren. Also es ist, ich oder
mal
ich
hab, wieder ein Busch, ich, das ist doch mal irgendwie, ne? So können wir mal wieder mal Busch ran, ne?
Ja, das ist jetzt hier gerade das Lustige, wie er probiert sich, ohne sich von seinem Bruder zu distanzieren. Also auf der einen Seite halt offensichtlich ist, dass der Irakkrieg ein dummer Fehler war und auf der anderen Seite er jetzt aber nicht sagen will, dass sein Bruder, also dass er es anders gemacht hätte. Aber
dummer Fehler wäre, ja.
Und also wie kriegt man das hin und sowas, das ist ja, aber irgendwie so dieses ganze, ob es jetzt, ich weiß nicht mal, ob jetzt Hillary Clinton ernsthaft so irre viel besser wäre als Jeb Bush, aber ja, irgendwie sind hier die Leute werden, mal gucken, wie das dann hier so wird in anderthalb Jahren, wenn es dann tatsächlich losgeht mit dem Wahlkampf, also wenn dann wirklich gewählt wird und sowas, ob dann hier überhaupt irgendwas sein wird.
Man darf gespannt sein. Ja, ich hätte noch ein Thema, wollen wir das noch anschneiden? Das Münkler-Blog.
Ach so, ja klar. Was ist das Münkler-Blog?
Also es ist ganz interessant, weil es eigentlich eine nicht ganz neue Konstellation problematisiert, die aber jetzt, sagen wir, in so einem neuen Kontext erscheint. Also Münkler ist, ich glaube, Heribert Münkler, wie heißt der nochmal? Ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, ich gucke das nochmal nach, ist Politikwissenschaftler, ein relativ renommierter Politikwissenschaftler, auch so in
Ach so, dieses Watchblog?
Internationale Beziehung. Ja, genau.
Ah, okay, dann erzähl mal weiter, okay.
Herfried Münkler, glaube ich, heißt der, glaube ich, ja. Genau, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt politische Theorie und bla bla. Der ist hier an der Humboldt-Universität und der hält eben eine Vorlesung zu politische Theorie und diese Vorlesung ist sozusagen jetzt mittlerweile kontrovers, wird die kontrovers kommentiert von angeblich Studenten, Studierenden, die einen Watchblog angelegt haben, ein Herbert Münkler Watchblog, in der sie im Endeffekt wöchentlich seine Vorlesungen kommentieren und ein paar Zitate rausgreifen und die problematisieren. Und da kommen dann tatsächlich so heftige Anwürfe wie Rassismus und Militarismus und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, dass der Herbert Münkler auch relativ renommiert und bekannt ist. Also er tritt zum Beispiel viel als Experte auf im Fernsehen und in Talkshows und so. Und vertritt da immer eine relativ man würde sagen, konservative Position im Sinne von, ich finde, wir sollten sozusagen offener mit unsere Verantwortung in der Welt annehmen und irgendwie unsere Bundeswehr, aber auch gleichzeitig durchaus unsere unsere Verteidigungspolitik durchaus
darauf einfach mal ein bisschen mehr schießen.
Ja, und vor allem darauf anlegen, halt unsere Interessen zu verteidigen und so weiter und so fort. Ja, ja, und vertritt auch in vielen anderen Sachen konservative Positionen. Ich finde die Beweisführung des Münkler-Blogs, die versucht, ihm Rassismus zu unterstellen, finde ich jetzt nicht nachvollziehbar, wirklich. Also so weit würde ich nicht gehen. Irgendwie, ich würde schon sagen, er hat halt diverse konservative Positionen. Ich würde auch sagen, und ich bin auch mit vielen Positionen überhaupt nicht einverstanden. Er sagt zum Beispiel auch, dass die EU stärker Flüchtlingsströme kontrollieren muss und dass die EU definitiv sich gegen zu viel Einwanderung sozusagen wappnen muss, aber jetzt ohne irgendwelche auf bestimmte ethnische Gruppen einzugehen oder irgendwie das zu problematisieren, sondern einfach sozusagen aus einer allgemeinen ökonomischen soziologischen Sicht zu sagen, so, ja, das ist, wir müssen Zuzug begrenzen, so allgemein. Ne? Das ist natürlich, kann man auch sagen, das ist irgendwie zumindest AfD-mäßig anschlussfähig. Kann man ihm auch sicherlich einiges vorwerfen. Ich finde aber trotzdem, die überschießen es ein bisschen, aber das spielt erstmal keine Rolle, weil das ist erstmal so die Sichtweise. Was
Studenten halt gerne machen, mal ein bisschen über die Stränge schließen.
Genau, also es gibt halt diesen Münkler-Blog und der kommentiert das eben so, wie sie das halt sehen und daraus entspringt jetzt aber halt sich eine ganz große Kontroverse, weil natürlich jetzt ganz viele, vor allem Konservative und sozusagen aus den klassischen Medien herkommende Kommentatoren sich auf diesen Münkler-Blog stürzen und das als illegitime Diffamierung und Denunziation Bandmarken und weil die auch die Autorinnen dort weil die anonym agieren, wäre das auch total illegitim, dass die das so und so weiter und so fort. Und da gibt's halt diese große Kontroverse darüber. Und das ist gerade, also in meiner Filterblase poppt das jetzt ständig wieder auf. Also dann sagt der Münkler in seiner Vorlesung, dass er dieses Blog ab jetzt total ignorieren wird. Eine Woche später hat dann der Zeit wieder ein Interview gegeben, also jetzt gerade, in der er halt die Autorinnen des Münkler-Blogs tatsächlich mit den Schergen des NS-Regimes sozusagen 33 vergleicht, die dort gegen Juden vorgegangen sind und stellt sich sozusagen in eine Reihe. Das ist halt wieder das Typische, ne? Also
das ist, so Gott will, das war, früher war das mal ein Internetphänomen, mittlerweile gehört irgendwas so zur Standardargumentation dazu.
Genau. Also, und du darfst auf gar keinen Fall die Eliten kritisieren, weil Hitler. Genau. Weil Hitler ist ja klar.
Man darf ja nicht die öffentliche.
Muss ich noch mehr sagen?
Die muss,
weißt du, wer noch die Eliten kritisiert?
Ja, sehr schön. Ja, es ist so eine wunderschöne Quatschdiskussion, wo sich alle mal wieder, wo ich das Gefühl habe, dass so viele Leute sich gerade mal wieder schön anfangen, Blödsinn zu reden, weil ich habe auch so diese, ja, die Vorlesung ist natürlich schon jetzt irgendwie doch relativ öffentlich, also das habe ich dazu gelesen, aber irgendwie wird das, findet ja in einem Kontext statt, der nun mal ein akademischer Kontext ist. Ist das denn überhaupt öffentlich? Bist du überhaupt noch da?
Ja, ich bin noch da.
Bist noch da. Der nun eher so akademisch ist, und ist das denn überhaupt öffentlich? Darf man da überhaupt so ein öffentliches Blog? Was für eine alberne Diskussion. Also
ja, eine Vorlesung ist öffentlich. Sie sucht nach Öffentlichkeit. Es ist, die Idee ist es, so, sie so öffentlich wie möglich zu machen.
Und ja, jetzt ist politischer Diskurs im Umfeld einer Universität. Das ist halt das Lustige daran. Das ist, ich meine, das geht's nicht darum? Ist das nicht, will man nicht dazu? Also ich meine, dass da irgendwelche Konservativen sich jetzt, also ich, Geht's nicht darum. Ich meine, endlich finden sich mal so ein paar Studenten und sind so ein bisschen politisch und ecken so ein bisschen an und schlagen vielleicht auch ein bisschen über die Stränge. Das kann ja durchaus alles sein, aber ja, lass sie doch machen. Menschenskinder. Ja,
und da kann man auch irgendwie einfach ein bisschen cool bleiben bei, ne? Und
also solange da keine, also ich meine, ist doch ein
und da, also ich finde auch irgendwie, also gerade dieser Feuilleton-Diskurs um Internet, verschiedenste Internetgeschichten geht eigentlich in einem Unterton immer genau darum, ja. Da gibt es jetzt dieses Medium, in dem jeder veröffentlichen darf und wir als die Elite, die eigentlich an den Schalthebeln der Öffentlichkeit bisher immer gestanden hat, wir finden das ganz grauenhaft. Und im Endeffekt geht der Unterton immer um eine Delegitimisierung jeglicher nicht autorisierter Öffentlichkeit.
Das ist was ich, fällt mir gerade ein, was ich vorhin nochmal bei dieser ganzen Verlage beziehungsweise Zeitungssache, also dass ich glaube, was es den Zeitungen sehr, sehr schwer machen wird, sich anzupassen, ist die Tatsache, dass viele Firmen, die jetzt gerade entstehen, darauf ausgelegt sind, schnell zu lernen. Also Google ist eben nicht darum in der Lage, jetzt ein selbstfahrendes Auto zu bauen, weil sie da schon immer zu in der Lage waren, sondern weil sie einfach eine Infrastruktur geschaffen haben. Und das ist bei diesen ganzen anderen Tech-Firmen, bei sehr vielen anderen Firmen sicherlich auch der Fall, eine Infrastruktur, also eine Struktur geschaffen haben, in der sie schnell lernen können. Und Zeitungen sind aber, stelle ich immer wieder fest, immer darin, sie haben Recht. Das ist ihr Hauptwesen. Nicht, dass sie lernen, sondern dass sie schon immer Recht gehabt haben. Und was es natürlich unfassbar schwer macht, irgendwie eigene Fehler einzugestehen oder sowas. Und das ist ja, was du hier wieder sagst, das ist ja quasi, der hat Recht, der Mann. Und die haben dem halt nicht zu widersprechen. Das ist, ja, das wird's, aber ja.
Ja, klar. Also, aber ich ganz kurz zu den selbstfahrenden Autos, habe ich jetzt gerade einen Artikel gelesen, der im Endeffekt unsere Argumentation, die wir, glaube ich, letztes Mal hatten, irgendwie total recht gibt, im Sinne, oder die du hattest jedenfalls total recht gibt. Wurde da die beiden Ansätze verglichen, der klassischen Autobauer, gerade der deutschen, irgendwie Audi, VW und so weiter und so fort, mit dem von Google, und dass die Autobauer in Deutschland auf so eine evolutionäre Entwicklung setzen, im Sinne von, wir bauen jetzt irgendwie einen Fahrassistenten nach dem anderen, ja, und dann irgendwann haben wir halt sozusagen das selbstfahrende Auto hin zu Google, die halt einen radikalen Ansatz fahren, zu sagen, so, nein, wir wollen das selbstfahrende Auto from the scratch und nur als solches. Da auch das Google-Auto favorisierten aus folgender Argumentation, dass nämlich diese ganze Idee, dass der Mensch dann ja irgendwie im Zweifelsfalle doch eingreifen soll in Steuer, dass das natürlich irgendwie eine Quatschidee ist, weil du halt 7 bis 10 Sekunden brauchst, einen Fahrer als Backup-System sozusagen zu aktivieren und in eine Lage zu versetzen, die ihn wirklich in die Lage versetzt, das Auto zu übernehmen. Ja, also auch 10 Sekunden. Und 10 Sekunden bei, keine Ahnung, 100 km/h sind halt einfach.
Das stimmt.
Es ist einfach vorbei. Ja, es ist einfach, nee, vergiss es.
Was dieser ganze Gedanke setzt auch immer voraus, und das ist tatsächlich was ich glaube, was in dem Moment, in dem es selbstfahrende Autos gibt und in dem Moment, in dem die, nehmen wir mal, halbwegs finanzierbar etc. pp. sind, ist ja dieses, dass es einen Fahrer gibt, ist ja damit hinfällig geworden. Also du wirst natürlich dann auch Autos haben, die einfach ein Kind transportieren, weil es halt, warum soll ich denn das Kind sozusagen, warum muss denn da unbedingt ein Busfahrer drin sitzen oder warum muss denn da ein Elternteil, warum soll ich denn da mitfahren, das Kind von der Schule abholen und wieder zurückfahren, wenn das Auto auch alleine fahren kann. Also es ist ja, oder du dein Haustier transportierst oder es irgendwelche Lieferdienste macht. Du wirst wahrscheinlich dann über kurz oder lang sehr kleine Autos haben, die einfach im Wesentlichen 10 Pakete transportieren können. Ja, warum gar kein Platz mehr ist, dass da überhaupt ein Fahrer oder eine Person rein sich setzen könnte. Und das ist, also das,
aber Moment, ja. Also Kinder dürfen auf keinen Fall in Amerika alleine herumfahren in einem selbstfahrenden Auto. Da, ne?
Doch, solange sie eingesperrt sind in einem Auto, ist das, glaube ich, okay.
Nee, 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 da kann ja irgendein Sexoffender kann ja kommen und das Auto dann ja, irgendwie anhalten.
Dafür sind ja dann die, das ist dann einfach in so einer Eiform, dieses Auto, und das ist, hat da keine Fenster, damit die Kinder nicht versehentlich mit der Außenwelt konfrontiert werden. Und es schießt in alle Richtungen, sobald es angehalten wird. Ja, also ich glaube, das wird tatsächlich, also das ist ja nicht so, dass das hier, dass die Leute hier den Kindern gar keine Privat, ist halt sozusagen, man möchte sie in einem sicheren Umfeld, also ist meine Vermutung. Und ich habe ja noch letztes Mal noch in den Kommentaren mit jemandem, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, mal gucken, vielleicht finde ich den noch rasch raus, eine Wette abgeschlossen darüber, dass sozusagen, ob wir selbst fliegende Flugzeuge haben werden. Er hat erhöht.
Stimmt, ich hab's gelesen. Also, wie kann man überhaupt eine Wette auf 50 Jahre?
Ja, das war.
Wer von uns ist denn überhaupt in 50 Jahren noch am Leben?
Naja, da ich ja meine Wette, das ist für mich halt der praktische Teil daran. Wenn es tatsächlich in 50 Jahren keine selbstfahrenden Autos gibt, dann.
Selbstfahrende Flugzeuge.
Wenn es keine selbstfahrenden Flugzeuge gibt, dann interessiert mich das auch nicht mehr, weil bis dahin bin ich wahrscheinlich tot.
Gibt's da überhaupt noch Bier? Ich weiß nicht.
Wird das nicht auch abgeschafft? Selbstbraunes Bier gibt's denn dann.
Selbstbraunes Bier.
Aber ich hingegen, also er hat ja irgendwie eine relativ kleine Quote, irgendwie 0,02% aller Flüge, wenn in 15 Jahren 0,02% aller Flüge Selbstflüge sind, und das sind ja durchaus Pizzalieferungen, dann habe ich meine Wette gewonnen und krieg meine 20 Kästen Bier. Selbstbraunes Bier.
Das ist doch Quatsch. Also ich war da auf deiner Seite, was die Argumentation angeht. Ich fand die Wette nur so echt so dämlich irgendwie.
Ja, aber es ist.
Also macht man bitte eine Wette von irgendwie was in 5 Jahren ist. Aber das ist auch das Höchste, was dafür Gefühle, was so geht.
Aber das war für mich, ich fand an diesem Kommentarstrang ganz interessant. Das ist jemand, der meint, also öfters mal, er meinte, geht's mal, ja, dass er öfters mal im Cockpit ist und darum ja wisse wie was da passiert und so, und das ist halt was genau dann oft doch eher blind macht als die Augen öffnet, nämlich dass man, wenn man zu sehr drinne steckt in etwas, dann kann man sich dann ist die Fähigkeit, sich vorzustellen, dass es sich jemals ändert, damit automatisch immer eingeschränkt, habe ich das Gefühl.
Und damit sind wir dann doch wieder beim GDL-Streik. Ja, also weil das natürlich eigentlich das allererste ist, also von selbstfahrenden Autos oder selbstfahrenden Flugzeugen jetzt mal einfach mal geschwiegen, ja. Also das allererste, was natürlich automatisiert werden, ist der Schienenverkehr. Und denn das ist natürlich das Einfachste, was du halt machen kannst. Das, ich meine, du brauchst nicht lenken, das machen die Schienen für dich. Die Leitstellen, was die Weichen angeht, die funktionieren sowieso schon großenteils automatisch.
Ja.
Und was dann noch gemacht werden muss, ist halt so die Geschwindigkeit einstellen und eingreifen im Zweifelsfall, irgendwelche Bremsmanöver machen. Also eine riesige Intelligenzvorrichtung muss man dafür nicht haben. Und es gibt ja mittlerweile schon eine ganze Menge Städte, in denen völlig selbstfahrende U-Bahnen realisiert sind. Und da kann der Fernverkehr jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Ja?
Na, da bin ich mal gespannt, ob das so kommen wird. Also ich glaube nicht, dass es an der technischen Machbarkeit scheitern wird, sondern ich glaube am politischen Willen, es zu machen, weil
wenn die GDL so weitermacht, dann ist der politische Wille aber relativ schnell.
Ja, aber ich habe schon vor längerer Zeit darüber, vielleicht hat sich das inzwischen geändert, aber da gab es da wurde in einer Hochschule dazu geforscht, an selbstfahrenden Zügen, und zwar das ging dann gleich noch viel weiter, weil wenn du einmal dabei bist, dass du selbstfahrende Züge hast, dann kannst du ja als nächstes dazu übergehen, dass dann halt jeder Waggon ist quasi sein eigener kleiner Triebwagen. Das ist ja bei S-Bahnen und sowas durchaus üblich. Die kannst du ja zusammen machen. Und dann brauchst du ja eigentlich auch gar nicht mehr zusammenzukoppeln, sondern können die sich halt, du hast halt einen einzelnen Wagen, und wenn der halt mal auf einer längeren Strecke fährt, wo es Sinn macht, sich mit anderen Wagen zu verbinden, dann fährt er halt nah genug dran. Und aber sobald er dann in eine andere Richtung muss, dann fährt er halt in die andere Richtung weiter, im Gegensatz zu den anderen Waggons. Also du könntest ja dieses Schienennetz wesentlich dynamischer und flexibler gestalten, wenn du einmal anfängst, in diese Richtung zu denken. Und das, da habe ich irgendwie, ja, Dokumentation zu diesem Thema gesehen und wo es da um Forschung in dem Bereich ging. Und dann wurde auch die Bahn angefragt, was sie denn, wie viel sie denn da bereit reinstecken würde in diese Forschung. Und die Bahn hat halt gesagt, nee, das sehen wir nicht als unsere Aufgabe, in diese Richtung zu forschen. Und das ist dann halt, ich weiß nicht, ob es in diesem Bereich Leute mit genug Geld gibt, die bereit sind, da rein zu investieren. Und
stimmt, es gibt ja auch keine Konkurrenz. Also das heißt mit anderen Worten, wenn die Bahn es nicht macht, wird niemand es machen.
Na doch, es wird dann halt auf den Straßen gemacht werden, also mit den Autos sozusagen. Das ist die Konkurrenz oder mit den Flugzeugen, weil da ist es wirtschaftlich, also da gibt es halt große wirtschaftliche Player, die da ein Interesse haben. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass die Bahn dann noch weiter noch weiter reduziert wird von ihrem Einfluss. Weil, also entweder schaffen sie das irgendwann nochmal, das aufzuholen, oder es wird halt dazu führen, dass es noch weniger Züge gibt. Was jetzt, wo man jetzt auch drüber diskutieren könnte, ob das jetzt das Schlimmste wäre, weil die Vorteile der Bahn, nehmen wir mal an, das sind dann alles Elektroautos, was ja hoffentlich nicht mehr allzu weit weg ist, dann ist ja wirklich die Frage, wenn das alles selbstfahrende Autos sind und spielt es denn ernsthaft noch eine Rolle, ob das jetzt auf einer Schiene stattfindet oder ob das nicht vielleicht doch besser auf einer Straße stattfindet? Schiene,
es wird, glaube ich, durchaus auch dann weiterhin noch energieeffizienter sein, aber wahrscheinlich, also doch durchaus sehr viel energieeffizienter wahrscheinlich sogar, ja.
Ich weiß nicht, wie viel energieeffizienter im Augenblick Züge sind. Ich habe irgendwann mal bei Freakonomics, habe ich mal einen Vortrag darüber gehört, oder hatten sie mal sozusagen, wie viel Energie, also sozusagen pro gefahrener Kilometer und Person, wie viel effizienter ist öffentlicher Nahverkehr als privater Verkehr, also in privaten Autos. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es, öffentlicher Nahverkehr ist effizienter, also da verbrauchst du dann pro Kilometer eben irgendwie 0,1 Liter und als Privatauto verbrauchst du 0,12 Liter oder ich weiß nicht was pro Kilometer oder war halt so ein, aber es wird zu einem ganz, ganz großen Teil, also die meisten Strecken, die meisten Busstrecken, Buslinien, öffentlichen Nahverkehrslinien sind hoch ineffizient gegenüber dem Auto, also auch was Treibstoffverbrauch abholt und es wird komplett rausgeholt von einer Handvoll Großstädten, die dann eben ein geiles Uber-Netz haben, was halt quasi rund um die Uhr total ausgelastet ist. Und so öffentliche Buslinien irgendwo in der Pampa ist halt für die Öffentlichkeit ein guter Service und ist halt für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die halt nicht Auto fahren können oder Auto fahren wollen, ist es wichtig. Aber aus ökologischer Sicht ist das, wäre es eigentlich besser, wenn man den jedes Mal ein Taxi vorbeischicken würde. Und das ist ja eine Option, die wir durchaus jetzt haben.
Okay. Ja, klar, das ergeben sich natürlich ganz andere Verkehrskonzepte als sinnvoll.
Genau. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass der Zug dann aussterben wird. Aber wir werden sehen. Ich möchte mich da um Himmels Willen nicht festlegen.
Schauen wir mal. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal dicht. Die Schatten okay. Dicht. Ich muss nämlich noch auf den Geburtstag. Und
oh. Na dann.
Dann, ja. Gucken wir mal, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Also mir wäre ja lieb, wenn nicht allzu lang. Das ist jetzt alles in deiner Hand, in eurer Hand.
In meiner Hand nicht. Ist es nicht. Also genau. In wessen Hand es auch immer ist, in der Hand des Kindes oder wahrscheinlich in dessen Hand. In dessen Hand ist das im Augenblick. Und
also im Namen unserer aller Hörer wünsche ich euch.
Ein entspanntes Kind.
Wunderschönen Start ins Leben.
Danke. Ja. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Genau. Man kann dir bei Facebook nämlich anfolgen oder so.
Man kann mir bei Facebook. Das ist eigentlich wäre das nochmal unser Thema. Wir hatten nämlich auch so ein bisschen so eine Diskussion darüber, sozusagen, welche Informationen man veröffentlicht vom Kind. Mhm. Also es gab es ja auch eine kleine Diskussion darüber. Neulich haben wir darüber gestritten, wer darf das Foto von dem Kinderfuß veröffentlichen. Also wir haben so ein Ultraschallbild, wo der Fuß des Kindes extrem gut drauf zu erkennen ist. Also selbst die
NSA-Fußerkennung würde sofort zuschlagen. Ja.
Also, okay. Ich habe dann halt auf Facebook dazu geschrieben, mein Sohn, weil es halt so Riesenfüße sind und ich habe auch relativ große Füße. Hat natürlich dann, auf einer meiner meistgelikten Post war, weil offensichtlich die meisten Leute die Ironie nicht verstanden haben. Und
bist halt einfach ein Hobbit.
Bin halt einfach ein Hobbit, genau. Und das ist eigentlich ganz spannend, darüber können wir auch nochmal reden, wie viel Öffentlichkeit darf man seinem Kind zumuten? Und eine Diskussion, die ja nie geführt wird, ab wie viel ist es denn eigentlich dann wieder so, dass es negativ ist? Also gibt es denn auch ein zu wenig? Genau. Ach so, ja. Das ist ja sowas, was in dieser Diskussion nie aufhört. Das ist für ein Kind in 20 Jahren, also ist das Szenario, dass, oh Gott, mein Arbeitgeber könnte sehen, dass ich als Dreijähriger in die Hosen geschissen habe und darum passe ich mich jetzt schon an und packe keine Fotos von meinem Kind online, was ja erschreckenderweise eine durchaus verbreitete Einstellung ist. Die ist ja weit verbreitet, aber dass man mit der gleichen Obrigkeitshörigen auch sagen könnte, oh Gott, in 20 Jahren könnte es vielleicht so sein, dass wenn von einem Kind gar keine Bilder online sind, dass man deswegen keinen Job bekommt.
Genau. Die existiert ja gar nicht. Vielleicht ist er nie geboren. Ja?
Ja, da taucht einfach irgendjemand aus dem Nichts aus und ist plötzlich da. Vielleicht ist der Herr, weiß der Teufel was. Und ich meine, es könnte ja auch einfach die Wahrnehmung, also dass sich Großeltern, also dass ein Kind vielleicht einfach wir haben ja darüber geredet, es sind ja die sozialen Netzwerke, und wenn man ein Kind aus einem sozialen Netzwerk fernhält, dass das potenziell auch durchaus negativ für dieses Kind sein könnte, steht ja sicherlich außer Frage. Nun werden natürlich viele Leute sagen, ja, aber so ein richtiges Real-Life-Social-Network ist ja viel, viel wichtiger als so ein Facebook-Social-Network, wo man sagen kann, ist das so? Finde ich, kann man eigentlich mal stellen, die Frage. Und insofern finde ich, dass man durchaus auch sagen könnte, man kann auch zu wenige Bilder von seinem Kind auf Facebook veröffentlichen.
Ja, eventuell ist dann vielleicht so das Kriterium für eine Anstellung nur, wenn das Kind eine glückliche Kindheit hatte. Mhm. Und wenn du deine glückliche Kindheit leider nicht vorzeigen kannst, ja, dann ist halt natürlich Schicht im Schacht.
Ja. Weißt du, aber weißt du, was auf gar keinen Fall passieren darf? Dass Arbeitgeber irgendwann mal sagen, ich stelle Leute danach ein, ob sie gut im Job sind oder nicht. Wenn das passiert, sind wir echt alle am Arsch.
Ich glaube, das wäre echt schlimm.
Also,
wollen wir hoffen, dass das
nicht kommt. Hauptsache, alle Arbeitgeber werden auch in aller Zukunft sagen, mir ist es wichtig, ob der als Dreijähriger geschissen hat oder nicht geschissen hat oder weiß er toll
was. Ob als 16-Jähriger mal gekifft
hat. Ob als 16-Jähriger mal gekifft hat. Hauptsache, also, ich möchte in dieser Welt leben.
Nee, da wird das dann ganz schlimm.
Ja.
Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass wir auf eine Welt zusteuern, in der es keine Arbeitgeber mehr gibt. Aber das ist mein Wort in Gottes Ohr.
Oh, da können wir können wir gerne mal ausführlicher darüber diskutieren.
Oh Gott, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass wir vielleicht erstmal ganz lange nicht reden, dann müssen wir jetzt natürlich jetzt irgendwie eigentlich noch eine Ewigkeit eine lange Sendung machen, damit wir alles beredet haben.
Nein, müssen wir nicht. Wir können auch einfach. Wir werden schon irgendeine Lösung finden. Irgendwas wird gehen. Zur Not kriegen wir schon.
Genau.
So, Punkt.
Ja.
Nicht zu sehr.
Aber viel Glück auf jeden Fall. Aber wir hören uns bestimmt nochmal
zuvor. Genau.
So. Also privat.
Du wirst auf jeden Fall informiert werden.
Plattform privat.
Genau. Privatsphäre. Okay.
Tschüss.
Ciao.